Dieser Podcast wird durch Werbung unterstützt.
Hallo ihr Lieben, hier ist der Max Snyder und ich mogel ein bisschen, ich bin nicht alleine. Ich habe gerade meine Mitpodcaster Tobi und Bastian mit in der Spur und wir haben gerade fertig gepodcastet zur Endor-Serie und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass uns diese Serie sehr gut gefallen hat. Stimmt ihr mir mit überein, ne?
Definitiv. Ich glaube, das war der Tenor am Ende, ja.
Ja, waren durchaus zufrieden mit dem Casting, mit der, wir haben gar nicht über den Soundtrack gesprochen, ne? Soundtrack auch sehr gut, ne?
Auch sehr super. Insgesamt ein sehr, sehr rundes Produkt, was Disney hier abgeliefert hat.
Auf jeden Fall.
Kann man nicht häufig sagen.
Ja, wir haben ein bisschen über verschiedene Aspekte gesprochen, über das gute Casting, die verschiedenen Aspekte zur realweltlichen Bedingungen, die die Serie unfreiwillig gut widerspiegelt. Und ja, empfehlen euch, unbedingt diese Serie anzuschauen, auch wenn ihr vielleicht nicht so viel mit Star Wars an Hut habt oder bisher noch am Zögern wart. Und ja, wünschen euch noch viel Spaß bei der weiteren Folge. Tobi, magst du noch kurz schamlose Eigenwerbung machen?
Kann ich versuchen, kann ich gerne machen. Nein, also ich habe einen kleinen Film- und Serienpodcast mit dem Titel Filmriss. Dort rede ich wöchentlich mit meinen beiden Kollegen, den Mo und dem Dennis, über die unterschiedlichsten Filme und Serien. Unter anderem haben wir auch ganz, ganz kurz nur über Endor gesprochen. Aber ja, wir sind da sehr breit gefächert und greifen eigentlich jede Serie, jeden Film auf, den wir so die Woche über geguckt haben. Und ja, wer da mal gerne reinhören möchte, ist herzlich eingeladen dazu.
Mhm. Und ansonsten habe ich noch mit Tobi und Bastian hier in meinem Podcast sehen, sprich auch über The Acolyte und Skeleton Crew gesprochen. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Und ja, dann tschüss und bis demnächst.
Tschüss.
Tschüss.
Werbung Ende. Und damit herzlich willkommen zu der 90. Ausgabe der KulturpessimistInnen. Ich begrüße über die Leitung hinweg den hochwohlgeborenen Erik.
Das war aber jetzt ein kurz ausgespieltes Intro. Coitus interruptus oder was?
Intro also, interruptus.
Wirklich.
Ja, wenn man sich anspricht, dann fällt es den Leuten nicht auf, aber so weiß es jetzt natürlich jeder.
Ja, moin, sag ich.
Und sehr nah bei mir sitzend, die, nicht Podcast-Imperatorin, der Titel ist ja schon vergrämt, aber der Großmuff, der Groß Grandmuff der Podcast-Welt, die Becky, hallo.
Das war Schreiwook.
Und heißt? Einfach guten Tag, oder?
Moinjour.
Mögen die Bäume dir zugrüßen, oder? Du musst schon sagen, was, bei der Sendung mit der Maus sagen sie es ja immer dazu.
Nee, da ist einfach davor einmal das Ach Ganze so, auf
okay,
Deutsch.
Gut. Und ich bin der Beamte, der hier an den Reglern sitzt und die imperialen Maßstäbe einhält, euer Moderator, oder zumindest Intro-Einsprecher, der Christopher. Hallo.
Hallöchen.
Wir haben uns heute versammelt, ihr habt ja schon ein bisschen, wir müssen also auch schon, wo wir bleiben, wir haben ein bisschen redaktionelle Werbung eingekauft, habt ihr auch schon jetzt gehört, worum es heute geht, um Andor, eine Serie, wo wir alle sehr investiert drin sind, aber ich glaube, ich habe gar nicht nachgeschaut, ich habe das jetzt einfach mal so angenommen, ich glaube, es gibt noch Feedback, bevor wir in die Serie reinsteigen, ne?
Du bist wirklich wie so ein imperialer Moderator, der halt einfach nicht in das Dokument guckt, was ihm vorgelegt wurde.
Also wir werden gleich drauf kommen, aber das war ja das Problem, was am Schluss dann einer Person zu Verhängnis wurde, dass sie in zu viele Dokumente reingeschaut hat.
In zu viele Dokumente.
Deswegen bin ich sehr vorsichtig.
Deshalb bist du vorsichtig und guckst nicht in unser Sendungsdokument. Okay, Erik, da müssen wir uns was überlegen. Christopher hat ihre imperiale Schwingungen nimmt er von uns wahr. Und jetzt hat er gerade seinen Finger gerade auf meinen Kopf gedrückt.
Ah, wir sind zu viel wir sind zu albern jetzt.
Wir sind zu albern. Das liegt vielleicht daran, dass Christopher ein Aperolchen getrunken hat. Ihr hört es klimpern.
Und nicht, oder was?
Aber ich bin ja nicht albern. Ich kann es ja vertragen.
In deinem Alter. Sehr vorsichtig.
So, Feedbacky. Genau, wir haben letztes Mal über Nickel Boys gesprochen und ihr habt die Folge fleißig geteilt. Vielen Dank dafür. Und eine Person hat uns auch dazu kommentiert. Das war der liebe David. Hat die
Der Freshow-Fall.
Hat die Folge gelobt. Gute Folge über den fast schon technisch revolutionären Nickel Boys. Das haben wir ja auch rausgearbeitet. Und außerdem möchte er zustimmen unserer Forderung, dass es eine Team-Schere-Episode zu Sinners geben sollte. Wir haben ja bei den Picks über Sinners gesprochen. Das heißt, wir sind jetzt schon 4. Also Jan, Cheryl, wenn ihr das hört, es ist jetzt schon 4-2. Ich finde, ihr müsst das machen.
Ja, und vor allem David sitzt es an der Quelle. Also die Chancen stehen gut.
Ja, aber es muss ja einer von den beiden vorschlagen. Deshalb einer von den beiden schlägt ja immer den Film.
Ja, da sprechen sie wahrscheinlich
okay, die Kabine. Bonus.
Ja?
Wenn die Folge demnächst kommt, sobald die Folge kommt, sage ich ein Jahr nicht mehr, wann kommt denn die Kabine?
Das ist ein Angebot.
Würde ich nicht ausschlagen. Ihr solltet es nicht ausschlagen, Jan und Cheryl. Sehr schön. Das war's aus dem Feedbacky-Segment. Ihr dürft gerne auch zu unserer heutigen Episode später wieder Kommentare schreiben, euch wütend mit uns streiten, unsere Meinung bestätigen. Das mögen wir natürlich besonders. Zusätzliche Quellen uns schicken, auf die wir bis jetzt noch keine Rücksicht genommen haben. Genau, ihr kennt den Drill. Sagt man das auf Deutsch? Egal. Das war's mit der Feedbacky.
Vielen Dank, liebe Feedbacky. Für die Erfüllung deiner imperialen Pflicht. Und Thema imperiale Pflichten. Erik, ich glaube, du kommst jetzt deiner imperialen Pflicht nach und erzählst uns ein bisschen was über diese Serie.
Ja, genau. Das Thema ist ja heute Andor Staffel 2. Schon wieder mal eine Serie, wo wir Staffel 2 erst ausführlich besprechen. Und ich war auch ein bisschen überrascht, wie lange Staffel 1 her ist. Also gefühlt ist es nicht schon 2022 gewesen, aber es sind jetzt dann ja auch schon wieder fast 3 Jahre. Also genauso wie auch bei Severance schon sind es auch hier 3 Jahre fast. Und ja, das war ja auch erst nicht so geplant, dass wir jetzt schon die letzte Staffel haben, sondern das hatte ich in der Vorbereitung dann erst nochmal gehört, dass es ja eigentlich 5 Staffeln geplant waren. Können wir das später auch nochmal drüber diskutieren, wie wir das finden, ob es denn jetzt besser ist verkürzt oder ob es besser gewesen wäre anders. Und ja, vielleicht erstmal kurz wieder das Vorverständnis abzuklopfen. Habt ihr denn damals die Staffel 1 direkt geschaut, als sie rausgekommen ist? Hattet ihr Befremdungserscheinungen zuerst? Seid ihr direkt gut reingekommen? Wie ging es euch da? Becky, fang noch mal an.
Also wir haben das auf jeden Fall sofort mit Erscheinungsdatum geguckt und wochenweise und so, das weiß ich noch. Man kam ja damals so ein bisschen aus dem Mando-Hype. Also kurz davor war Mando so richtig, richtig geil geworden und man hatte irgendwie das Gefühl, da geht wieder was. Bei Disney Star Wars, wie auch immer man sagen will. Und deshalb war ich sehr froh, dass es das geben sollte. Andererseits muss man ja sagen, ist Rogue One jetzt nicht gerade mein Lieblingsding im Star Wars Universum. Der Film, auf den diese Serie ja insgesamt hinsteuern soll. Und deshalb, ja, habe ich mich schon ein bisschen gefragt, brauche ich das jetzt? Aber die Geschichte, die dort erzählt wird, ist eigentlich genau das, was dem Star Wars-Universum bisher gefehlt hat. Und ich finde, das kam auch in der ersten Staffel schon gut raus. Also es gab schon, ich will nicht sagen Anlaufschwierigkeiten, aber es war halt ganz anders als Mando und man brauchte ein bisschen. Aber spätestens ab dem Moment, wo dieser Heist losging in Staffel 1, war ich vollkommen invested.
Ja, ich glaube, ich habe am Anfang der ersten Staffel von Andor ein bisschen länger gebraucht. Also ich erinnere mich, dass wir damals gesagt haben, Star Wars Bochum.
Essen.
Star Wars Essen, Entschuldigung. Ruhrgebiet alles eine Soße. Und ich finde, im Vergleich zu Staffel 1 hat mir Staffel 2 wesentlich besser gefallen, weil, und es war also jetzt wohl nicht gewollt, aber ich fand dieser straffe Zeitplan und dass wir immer quasi einen Dreierpack haben, wo dann nochmal ein Jahr Zeitsprung dazwischen ist, fand ich extrem gut als Stilmittel. Also es hat mir wirklich diese Schnelligkeit und Fokussiertheit der Geschichte hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt nochmal 3 weitere Staffeln, also quasi, die hätten ja, haben wir wahrscheinlich die Geschichte dann auf 4 Staffeln ausgewählt. Ich weiß nicht, ob ich das gebraucht hätte. Also ganz ehrlich. Also, und ich, also, Andor Staffel 1, um da nochmal zurückzukommen, glaube ich, hat mir so richtig gut gefallen ab Nakina 5. Davor war es halt so ein bisschen wischiwaschi, weil Cassian sich auch erstmal finden musste. Aber diese Staffel, die hat echt nichts liegen lassen, die hat echt nicht Zeit verloren und das hat mir extrem gut gefallen.
Ich bin, glaube ich, von uns dreien dann am spätesten erst reingestiegen, weil, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, das war gerade so die Zeitphase, wo ich eh so ein bisschen mit Disney am verknatzt sein war, wegen die Owl House und so weiter. Und dann, wenn man sich das auf dem Papier anguckt, könnte das ja auch wirklich der zynischste Cash-Grab sein. Also einen Spin-Off, der schon aus einem Spin-Off-Film war, zu diesem langweiligen Cassian Andor-Typ, der da halt so ein bisschen rumläuft und schießt und ja, keine Ahnung, was soll daran toll sein. Aber dann hatte ich es halt noch in Vorbereitung auf den Jahresrückblick angeguckt und eben auch dann so wirklich im engen zeitlichen Zusammenhang, also wirklich jeden Tag eine Folge, was glaube ich auch der Serie gut tut, wenn man sie auch die erste Staffel schnell anguckt und eben nicht so, wie sie es released haben, pro Woche. Da finde ich auch den Modus, den sie jetzt für Staffel 2 gemacht haben, besser, dass sie wirklich die 3 Episodenpakete, die es ja wieder sind, die es ja auch in der ersten Staffel schon waren, wirklich als ein Ding rausgebracht haben und man konnte sich sozusagen über die Woche selber überlegen, binscht man jetzt alle 3 direkt durch oder teilt man sich so ein bisschen auf über die Tage, so wie ich es gemacht habe. Und genau, das hat der Serie, glaube ich, sehr gut getan.
Ja, also ich mochte diesen Erscheinungsrhythmus auch total, obwohl ich am Anfang richtig kritisch war. Ne? Erinnerst du dich noch, Christopher? Ich meinte, warum kommen denn da jetzt 3 Folgen
auf einmal? Ja, weil wir halt von Rings of Power gebrannt waren.
Genau, man hatte halt Angst, die bringen jetzt 3 Folgen, weil man erst nach 3 Folgen wieder so richtig drin ist und weil die ersten beiden Folgen scheiße sind und so. Also ich war richtig kritisch, aber als ich dann verstanden habe, dass es sozusagen 4 Chapters sind, die wir erzählt kriegen, genau, 4 Jahre, das ja auch immer ein kleiner Zeitsprung ist, also es ist jetzt nicht einfach ein Wechsel vom einen ins andere Jahr so smooth, sondern immer, es ist wieder was passiert zwischen den 3 Episoden, das hat mir erzählerisch total gut gefallen und war ja tatsächlich auch mal was Neues, also dass wir so, wenn ich mir überlege, wir haben 5 Jahre, in denen wir erleben sollen, wie sich quasi die Rebellion von so einer Truppe von lauter Leuten, die da irgendwie reingestolpert sind und ein paar Extremisten zu einer organisierten Rebellion, die es schafft, gewisse Pläne zu haben und damit dann tatsächlich den großen Schlag zu landen, also zu so einem organisierten Rebellionsdings zu werden. Da denkt man ja erst, ja, so 5 Jahre, da, was für Stationen sucht man sich da aus, wie erzählt man das? Und ich fand es sehr gut, dass sie es jetzt quasi an 4 Großereignissen aufgehängt haben.
Es hat mich auch so ein bisschen an Years and Years erinnert, von Russell Tussell Davis.
Der heißt jetzt Canon so, seit er bei David Tennant im Podcast war.
Und ich finde, sie haben sich mal was getraut. Also, was du vorher sagtest mit das, was hast du, der Erik, mit Cash Grab?
Erik.
Ich glaube schon, dass das als, sag ich mal, Cash Grab im Sinne von, okay, was haben wir gerade an Franchise rumliegen? Ach ja, dieser Andor, komm, lass mal so eine Spy-Serie mitmachen, weil, also, Tony Gilroy war ja nicht der Hauptdrehbuchautor von Rogue One, sondern der wurde ja nur für Rewrites angeheuert. Und hat, also, wenn man jetzt nochmal Rogue One schaut, werden wir wahrscheinlich gleich nochmal drüber sprechen, kann man ziemlich genau merken, wo Tony Gilroy dann nochmal umgeschrieben hat. Und hier war es nämlich auch so, dass eigentlich erst Stephen Schiff die Serie machen sollte, der bekannt ist für The Americans. Also die damals seinerzeit die Spy-Serie schlechthin, die jetzt die letzten 10 Jahre im Fernsehen lief.
Ach, du meintest vorhin Spy-Serie.
Was hab ich
gesagt? Hab verstanden, Spice-Serie und war schon die ganze Zeit verwirrt, was du damit meinst. Nee,
das ist hier Han Solo mit Spice. Oder meinst du hier Red Boy?
Ich dachte, du referenzierst auf Dune. Also, egal.
Das denken viele, wenn es um Star Wars geht. Genau, Spy-Serie. Also das war, glaube ich, nicht darauf angelegt, dass wir jetzt hier so einen systemkritischen Autorenserie bekommen, sondern ich glaube, das war mehr so halt Richtung, das ist halt hier so International Super Spy oder Intergalactic Super Spy Cassian Andor. Und aus irgendwelchen Gründen ist er da nicht mehr dabei gewesen und dann hat hier auch Tony Gilroy wieder übernommen und ich glaube dann einfach seinen Stiefel durchgezogen, weil man merkt schon ganz deutlich, was ihm wichtig ist. Und ich kann mir vorstellen, dadurch, dass er ja bei der ersten Staffel quasi in der Produktion übernommen hat und die zweite Staffel ein bisschen besser beeinflussen konnte, hat mir wahrscheinlich auch deswegen die zweite Staffel ein bisschen besser gefallen. Und ich finde, sagen wir mal so, die besten Sachen passieren ja unter den widrigsten Bedingungen und ich weiß jetzt, also nochmal zurückzukommen, könnt ihr euch vorstellen, nochmal jetzt 3 Jahre, so in 3 Jahren nochmal über Andor nachzudenken, wo das ganze andere Star Wars-Universum sich schon 300 Lichtjahre weiterentwickelt hat?
Auf jeden Fall.
Nee.
Ich glaube, das ist das Stück Star Wars, was mir am meisten im Kopf bleiben wird.
Ja, weil es jetzt so fokussiert ist.
Und was meinst du?
Dass ich das jetzt nochmal in 3 Jahren totgelaufen hätte.
Ach so, du meinst, wenn das jetzt noch 3 Jahre Serie gelaufen wäre. Genau. Ich dachte, du meinst ab jetzt in 3 Jahren, ob ich dann noch daran denke.
Ja, nee, das habe ich mir so falsch formuliert. Okay. Also,
Und es wäre ja auch nicht so gewesen, dass jetzt in den nächsten 3 Jahren die letzten 3 Staffeln gekommen wären, sondern in 3 Jahren und dann in 6 Jahren und dann.
So danach.
Das ist ja halt aktuell so der Schedule. Und da habe ich auch irgendwo gehört oder gelesen, dass Tony Gilroy dann halt gesagt hat, nee, das wäre ja dann viel zu lange und bis wir dann zu Ende sind, dann würde ja unser Andor schon viel älter aussehen.
Ja genau, Cassian Andor sieht dann aus wie so ein Opi, sieht dann aus wie Lufen und dann kommt Rogue One und dann sagt auch, hallo, ich bin hier Cassian Andor und ich habe keine Falten.
Ach, in 12 Jahren ist das Digital De-Aging so gut. Also,
dass man so einen Slider dann hat bei Disney Plus, wie alt die Leute aussehen sollen.
Und wir wissen ja, Disney und Star Wars haben eine sehr gute Geschichte im de-agte Person darstellen. Ja, vor allem
Rogue One, da sieht man echt die Computer arbeiten. Ja. Aber es ist nicht der Rogue One Podcast, sondern der Andor Podcast.
Ja, und wir haben zwar wieder so 3 Episodenpakete, aber ich würde sagen, die Struktur ist trotzdem ein bisschen offener, also es ist ein bisschen verbundener als die erste Staffel, wo wir eben wirklich die mehr oder weniger abgeschlossene Pakete haben mit dem Heist zum Beispiel ein 3-Episoden-Paket und dann der Gefängnis und der Gefängnisausbruch ein 3-Episoden-Paket und so weiter. Hier haben wir ja eher so durchziehende Handlungsstränge, wo mal der eine mehr im Fokus steht und mal der andere. Und eben vor allen Dingen die Geschichte auf Gorman.
Mhm.
Und die Geschichte um Cassian, würde ich sagen, und Bix und die Bewältigung von Bixes Trauma und wie geht man damit um und was sind vielleicht, ich würde sagen, ungesunde Coping-Mechanismen und genau. Und dann eben diese ganze überliegende Frage über was ist Rebellion und wie macht man das Rebellion? Da finde ich auch, hatte Vera einen guten Punkt gebracht, dass die erste Staffel drum geht, worum kämpfen wir? Also Vera von Council of Geeks. Und die zweite Staffel ist eher darum, wie kämpft man? Also wie wird die Rebellion organisiert? Welche verschiedenen Wege gibt es da? Welche miteinander zum Teil auch clashende Ansichten gibt es da und wie schafft man es aber dann am Ende, sich hinter einen Dingen zu stellen.
Und ich würde sagen, das ist ja auch die natürliche Reihenfolge jeder Rebellion, dass man erst das Worum klärt, beziehungsweise dass das ist, worunter sich halt Leute versammeln. Und dann geht es los mit den Uneinigkeiten über die Wahl der Mittel sozusagen. Also das ist ja so ein, also das ist doch in fast jeder Widerstandsbewegung irgendwie so gewesen, dass es dann irgendwann Spaltungen gab oder dass es zumindest Diskussionen darüber gab, welche Mittel man wählt und so. Von daher finde ich das eigentlich ganz geschickt gemacht von der Serie, dass sie halt in der ersten Staffel, die wir ja heute nicht intensiv besprechen, aber um es nochmal zu sagen, da geht es ja eher so darum, wie kommen die Leute überhaupt dazu, sich jetzt für die Rebellion zu engagieren? Also insbesondere Cassian Andor, der ja am Anfang einfach so ein liebevoller Kleinkrimineller ist, würde ich jetzt mal sagen, und einfach nur durch sein Talent so ein bisschen da reinrutscht, Raumschiffe fliegen zu können, da reinrutscht, jetzt in diese Rebellion reinzukommen und sich erstmal der Sache verschreiben
muss. Liebevolle Kleinkriminelle, die gut Raumschiffe fliegen können, das ist ja was Revolutionäres in Star Wars. Das ist ja wild, das ist ja echt krass. Ich glaube, da würde ich jetzt gerne schon mal ein Fass aufmachen.
Bitte.
Zum Thema, wie erzählt man diese Rebellion? Das liegt jetzt vielleicht ein bisschen daran, und da müsst ihr jetzt ein bisschen bei mir bleiben, dass ich gleichzeitig auch gerade ein paar Bücher zum Marxismus lese.
Ah, da ist er wieder, der Marxist.
Da ist er wieder. Der Geist, könnte man auch sagen, der umgeht im Imperium.
Der Geist von Mark S.
Genau. Und was ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe, ist materialistisches Erzählen. Und zwar nicht im materialistischen Sinne von, keine Ahnung, Andor ist es so wichtig, dass er so viel Geld hat, sondern Materialismus im Sinne von Marx, also wie Marx Materialismus beschreibt. Also es bedeutet im Grunde einfach, dass man die Welt als etwas Gewordenes wahrnimmt. Das bedeutet, alles, was ist, ist geworden und ist einfach nicht da, weil es da ist. Also wie Gott, quasi das Gegenentwurf ist Gott. Gott ist einfach da, der ist nicht entstanden, der ist einfach immer da gewesen, wird schon immer da sein. Und deswegen gibt es auch einen König, weil der König ist von Gott gewollt, das ist nicht irgendwie entstanden, sondern das ist einfach der Zustand, der schon so immer Gott gegeben literally ist.
Aber du meinst, es hat immer Gründe gegeben, warum etwas so wurde, wie
genau,
es wurde.
Genau, und diese Gründe sind die materialistische Welt. Also zentral bei Marx ist, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Also Menschen verhalten sich nicht, weil, und das ist quasi so diese liberale, individualistische Theorie, weil quasi sie einen Geist haben und sie befähigt sind, sich zu verhalten, sondern sie verhalten sich, weil die materielle Umwelt sie zu dem macht, was sie sind. Und das sieht man ja hier in Andor ganz gut. Also, und ich würde das auch gegenüberstellen zu, sag ich mal, den klassischen Star Wars Geschichten wie Luke oder Han Solo. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal Han Solo und Cassian gegenüberstellen, Han Solo lernen wir kennen, das ist halt ein liebevoller Kleinkrimineller wie Cassian,
der gerne
Raumschiffe fliegt, und der schließt sich ja auch dieser Rebellion an. Aber der hat ja nicht, also wir sehen nicht, wie die materielle Welt ihn dazu führt, sondern er sagt, ah ja, Rebellion, ah ja, bisschen komisch ist das schon, aber nur, wenn ich jetzt schon mal da bin, dann mache ich das jetzt auch. Und das am Schluss, entscheidet sich Han Solo um, rettet dann Luke Skywalker, macht das aber eigentlich nur, weil er irgendwie bezahlt werden will oder weil er Leia heiß findet. Aber es gibt nicht so wirklich diese materielle Welt, die ihn beeinflusst. Und
tatsächlich gibt es sie ja mittlerweile, weil es noch einen Vor-Prequel-Film über ihn mittlerweile gibt, aber selbst da ist es wahrscheinlich nicht so eindrücklich gemacht, wie hier
oder
bei Andor.
Zum Beispiel Jyn Erso, wo man auch versucht zu erzählen, warum sie jetzt diese Rebellin ist, aber der ganze Film besteht eigentlich nur darum, dass Jyn Erso dasteht und sagt, ich bin eine Rebellin, weil mein Vater und so, ne? Und deswegen rebelliere ich jetzt hier, aber man sieht es halt einfach nicht, sondern sie sagt einfach nur, ich bin halt eine Rebellin, so, und jetzt müsst ihr damit umgehen. Und hier sieht man halt wirklich sehr schön, wie Cassian durch seine materielle Umwelt, also durch seine Lebensumstände, zu dem wird, was er ist, und das noch viel mehr in Staffel 2, wie er quasi oder wie diese Rebellion auch zu dem wird, was sie ist. Mhm. Zwar also durch die von oben aufdrückende Repression, da kommen wir zum anderen wichtigen Teil des Marxismus, nämlich quasi diese Widersprüche, also dass quasi es im Kapitalismus oder Imperialismus, was auch immer, Widersprüche gibt, die einen Konflikt hervorrufen. Und umso mehr Widersprüche sind, also um die Quantität der Widersprüche steigt, sehen wir jetzt hier mit Gorman sehr schön. Das Imperium stationiert immer mehr Truppen, die sind immer präsenter, immer mehr, und auf einmal springt das so um, und auf einmal entsteht erst diese Rebellion auf Gorman, also quasi die quantitative Vergrößerung des Imperiums führt zu einer qualitativen Veränderung in der Rebellion. Und das führt ja auch, also Gorman ist ja auch so ein Kristallisationspunkt, woran sich dann Mon Mothma und diese ganze Rebellion, also wo diese Rede von Mon Mothma ja als die Deklamation der Rebellion gesehen wird, also dass die Rebellion öffentlich als eine gebundene Rebellion auftritt, dass das quasi durch Gorman passiert, also dass hier so ein Umsprung stattfindet und man vielleicht nicht nur von Rebellion, sondern auch von Revolution sprechen könnte, also dass quasi nachhaltig das System sich versucht wird zu verändern. Da kommen wir ein bisschen darum, warum es Rebellion ist und nicht Revolution am Schluss des Tages. Aber das finde ich hier wirklich sehr spannend und was wahrscheinlich bei Star Wars noch nie gemacht wurde, dass man sich wirklich überlegt, okay, diese Galaxis mit diesen Millionen von Planeten, mit Milliarden und Billiarden von Wesen, wie funktionieren die eigentlich zusammen? Weil bisher, und das hat der Tony Gilroy gemacht, da gibt's diesen Jungen auf Tatooine. Kein Arsch kennt den, aber ständig werden Filme über den gemacht. Also quasi, wenn jemand aus Star Wars diese Star Wars sehen würde, würden sich alle wundern, warum über so einen random Dude von Tatooine ständig Filme gemacht werden und nicht über den Rest der Galaxis. Und er wollte halt ganz präzise einen Film über die Galaxis an sich machen.
Ohne Jedi.
Ohne Jedi, also ohne irgendwelche magischen Gotteskrieger. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dann, ja, wo man dann auch sagen kann, ja, früher, keine Ahnung, sag ich mal, in unserer Welt gab es die Artus-Sage, da gab es halt die so magische Gotteskrieger, ne? Also ist ja auch viel von der Artus-Sage und von Shakespeare und solchen Sachen in Star Wars enthalten. Und jetzt mache ich aber mal eine Geschichte über die Gesellschaft. Also ist auch was Historiografie angeht, wo man weg von so der Geschichte der großen Männer geht und hin zu so einer Sozial- oder Klassen- oder Strukturgeschichte, dass er auch wirklich sich anschaut, okay, welche Figuren interagieren jetzt hier wie? Und wir haben ja, und das ist ja auch immer das Faszinierende, faszinierend auch an Rogue One, einer der spannenden Teile, man kann ja jetzt eine ziemlich gerade Linie ziehen von quasi ausgehend von Deirdre bis hin zur Zerstörung des Todessterns. Weil es gibt quasi, also Deirdre sammelt die Sachen, dann der eine Typ klaut das, gibt es Lufen und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, das, wo man sagt, also die Zerstörung des Todessterns ist nicht nur ein Ereignis, wie wir es in Star Wars sehen, was einfach passiert, sondern das ist hat einen langen Rattenschwanz mit sich gezogen, wie es dazu kommen konnte, dass Luke Skywalker den Todesstern zerstören konnte. Dass es nicht einfach nur ein magischer Junge ist, der Stimmen hört, sondern das ist ein ganzer Rattenschwanz und das ist ja quasi dieser eine Satz, viele Botaner sind gestorben, um diese Information zu bringen. Ich glaube, das ist aus Rückkehr der Jedi-Ritter über den zweiten Todesstern, aber egal. Dass quasi diese Rebellion ein Zusammenschluss von vielen verschiedenen Strömungen ist, die ein Ziel verfolgen und das nicht immer linear tun, aber dadurch entwickelt sich etwas. Und das finde ich wirklich das Schöne, auch jetzt vor allem an dieser Staffel. Ja. So, was sagt ihr dazu?
Wir sind ja hier, also ich würde sagen, wir sind ja hier in einem interessanten Zeitraum, der jetzt auch seit vor und auch seit Rogue One schon ein bisschen mehr beleuchtet wurde. Also zwischen Episode 3 und 4. Da gibt es ja auch schon die Serie Rebels, die, glaube ich, auch in eine ähnliche Kerbe erzählt, dass aus so kleinen Mikrorebellionen, wie die sich so zusammenfinden und zu was Größerem Ganzen werden. Es gibt ja hier auch den Moment, wo sie dann Mon Mothma ihre Rede hält,
ja,
und dann weggeschafft wird. Und daran anschließend kann man direkt eine Folge von Rebels Staffel 3 gucken, wo sozusagen dann das andere Ende, wie sie aufgegriffen wird, also wie sie bei dem Team um unsere Star Wars Rebels ankommt und da dann sozusagen auf Yavin geschmuggelt wird. Das ist dann sozusagen die zweite Hälfte der Story. Mhm.
Ja, leider haben wir unser Star Wars chronologisch Watch-Projekt schon gemacht, sonst hätten wir diese Reihenfolge sicher auch aber hier geguckt.
Demnächst im Kulpes Fanshop Star Wars, die chronologische Edition.
Regelmäßig geupdatet.
Ich hatte ja mal, kann ich ganz kurz hier einschieben, ich hatte ja mal die fixe Idee, werde ich nicht machen, keine Sorge, aber Star Wars in gleichmäßige 90-Minuten-Abschnitte aufteilen, so dass man quasi das wie eine Serie quasi mit einem konstanten Rhythmus schauen kann, dass man sagt, okay, wir schneiden das so zusammen, dass du quasi komplett Star Wars von Anfang bis Ende schaust, also sagen wir mal alle Serien und Filme, also jetzt nicht Comics oder so, Und es ist aber so exakt zusammengeschnitten, dass quasi die chronologische Geschichte von Star Wars immer in so 90-Minuten-Blöcken erzählt wird, dass man so ein bis zwei Blöcke pro Abend sich reinpfeifen kann, aber so ein konstante, wie so eine Infusion sich legen kann von Star Wars. Das ist also mein großer Traum, wenn das jemand mal verwirklichen will.
Dein großer Traum, wo man dann so einen 90-Minuten-Block mit Andor, Rebels und Rogue One-Stücken, Versatzstücken hat.
Naja, Rogue One und Andor Versatzstücke wird es wahrscheinlich nicht geben, aber dass das so quasi ineinander übergeht.
Ja, und was aber auch in Rebels deutlich wird, ist, ich hatte ja Rebels erst nach Staffel 1 geguckt, deswegen wusste ich schon, wer, ich glaube, sein Codename ist Fulcrum, ne? Also von unserem Lucen. Der hat ja immer so einen Codename.
Fulcrum war doch in Rebels, war das nicht Ahsoka? Also Lufen kommt in Rebels nicht vor. Oder?
Ja, aber es kommt sein Alias vor und seine Stimme. Und dann der hat man eben in Andor Staffel 1, dass er sozusagen die Alias-Person ist, die da immer mit den Rebels geredet hat und teilweise Pläne übermittelt hat. Ja. Und das bindet es halt nochmal ein bisschen mehr zusammen. Und deswegen können wir jetzt, glaube ich, gut erstmal über Lufen reden, oder?
Genau, also beziehungsweise ich würde gerne eine Einleitung dazu machen. Das passt ganz gut zu dem, was Christopher mit seinem Materialismus-Monolog gesagt hat.
Entschuldigung, ihr habt euch nicht eingemischt, deswegen war es Monolog.
Ja, nein, ich mische mich ja jetzt ein.
Okay.
Unterbrich mich nicht.
Tue ich nicht. Jetzt sag doch mal was. Ich lass dich ausreden.
Komm, trink.
Erzähl ruhig.
Trink, Junge. Genau, und zwar dieses, wie diese Rebellion oder wie die Menschen in der Rebellion zu Rebellen werden, sozusagen. Und ich finde das halt besonders spannend, dass wir so unterschiedliche Formen von Widerstand an verschiedenen Charakteren in dieser Serie vorgeführt kriegen. Also das ist da wirklich man könnte wahrscheinlich so eine Matrix aufmachen von gewaltlos bis gewaltsam, von überzeugt, also absolut überzeugt bis Mitläufer, von politisch bis militärisch, von...
Das ist eine komplizierte Matrix.
Das ist schon den Würfel.
Ja, ja, okay. Also es gibt auf jeden Fall, glaube ich, verschiedene so eine Skalen, auf denen man jeweils den Figuren Punkte geben kann und niemand wird auf dem gleichen Punkt landen, sondern die sind schon alle, obwohl sie auch sehr gute Individuen sind, sind sie auch alle ein bisschen prototypisch für verschiedene Widerstandsformen, würde ich jetzt mal sagen. Das wäre so meine Einleitung, bevor wir jetzt zum Beispiel mit Luthen anfangen können, Erik.
Ja.
Ja, du sagtest, du würdest gerne mit ihm anfangen.
Ja, das sehe ich auch, dass es das gibt. Und da können wir dann ja auch in verschiedene Arten reingehen. Und ja, Luthen ist halt so ein alles, ich gebe alles auf und ich gebe mich komplett für die Rebellion her, Typ, würde ich sagen. Also er ist halt, er stellt sein Individuum komplett zurück. Obwohl ich finde Staffel 2 das auch zum Teil ein bisschen hinterfragen lässt, wenn er dann doch ein bisschen angesäuert reagiert, wenn Endor irgendwas macht, was nicht so seinen Plänen entspricht.
Mhm.
Dass da vielleicht doch ein bisschen mehr das Ego rauskommt. Aber ja, generell, ja, zumindest hat er die Überzeugung, dass er das so tut.
Darf ich erst, weil ich glaube, Christopher hat eine Antithese dazu. Ich finde an Luthen, also ich möchte einmal sagen, ich habe, glaube ich, während der zweiten Staffel mindestens 5-mal gesagt, was für ein Arschloch, als Luthen irgendwas gemacht hat. Weil der wirklich, also der ist ja ein Unsympath vor dem Herrn und man mag den einfach nicht. Also vielleicht noch am ehesten in der Rückblende am Ende mit Claire so, aber das ist niemand, den man mag. So, ja, das ist jemand, der ist im Prinzip nur noch die Sache. Und das ist vielleicht auch das, was du so ein bisschen meinst mit Auflösung des Individuums. Also jemand, der quasi die Zügel für so die ganzen Pläne in der Hand hält und glaubt, ohne ihn würde überhaupt gar nichts laufen in diesem ganzen System.
So, ja, genau. Er hat sich so ein bisschen in seine Rolle. Man könnte es vielleicht so ein bisschen vergleichen wie Jimmy McGill, der dann komplett in die Rolle des Saul Goodmans verschwunden ist er hier auch in die Rolle des Lufen, ich kämpfe für die Rebellion, komplett verschwunden.
Ich finde das einen guten Vergleich, weil ich finde, dass Lufen und Song im Grunde ja zwei Extremisten in dieser Rebellion sind. Sie sind unterschiedlich in ihrem Extremismus, aber es sind schon zwei Extremisten. Und ich finde, beide bringen eigentlich nicht so wirklich Opfer. Sondern haben, also sind auf einem ganz großen Ego-Trip unterwegs, der halt zufällig sich mit den Zielen der Rebellion aligned. Weil, wir wissen ja von Saw aus Rebels, dass er quasi sehr traumatisiert wurde durch den Tod von seiner Schwester und deswegen zu diesem Extremist geworden ist. Und Lufen wissen wir jetzt ja auch durch die Rückblende am Ende von Staffel 2, dass er ja im Grunde einen sehr großen Schuldkomplex hat, weil er an einem sehr großen Massaker beteiligt war und ja da auch Claire heißt sie, ne?
Claire
genau. aufgelesen hat. Und ich habe das Gefühl, das sind zwei Männer, die quasi Rebellion statt Therapie machen.
Das sind auch sehr bewusst Männer, bin ich sehr sicher.
Ja, genau. Das sind zwei Männer, die sich in diese Rolle reinflüchten, würde ich fast schon sagen, weil sie nichts anderes im Leben haben oder sich nicht diesen anderen Feldern in ihrem Leben stellen wollen.
Aber nichtsdestotrotz sind sie auch sehr unterschiedlich.
Genau.
Also ich finde, sie sind trotzdem unterschiedliche Archetypen des Widerstands sozusagen.
Ja, aber es sind beides, also ich würde bei deiner Matrix, das haben wir ja da schon einige Ebenen aufgemacht, ich würde noch eine weitere hinzufügen, nämlich kooperativ oder nicht kooperativ. Aha. Und das sind zwei sehr unkooperative Personen.
Aber Saw ist noch weit, weit unkooperativer, weil der ist ja sogar Luthen zu unkooperativ. Und Luthen beharrt ja eigentlich darauf, dass Kooperativität das höchste Gut der Rebellion ist.
Also, wenn man das tut, was
er macht den Plan und alle müssen kooperieren.
Genau, das ist ja nicht kooperativ, sondern er gibt den Befehl an.
Er hat Kooperation als einen Wert im Kopf.
Ja, aber nicht für sich.
Und den hat Saul aber nicht im Kopf. Saul Goodman.
Ich finde, Saul ist so negativ geframed, weil er halt quasi diesen Terror, also Lufen ist ja kein Terrorist.
Genau.
Und Saul ist halt im klassischen Sinne, also er will halt durch Terror die Rebellion voranbringen. Und Lufen ist ja in seiner Sache erfolgreich, einfach nur durch pures Glück. Also alle sagen ihm,
sag mir, wo das Glück ist.
Ja, dass alle sagen ihm, du musst hier von Coruscant weg, du wirst hier gleich aufgelesen. Und es passiert auch, es ist nur pures Glück, dass er genau kurz vorher die entscheidende Information hatte.
Aber das ist ja kein Glück, sondern dafür hat er ja jahrelang den gesät, dass diese Info zu ihm kommt irgendwann.
Ja,
die entscheidende Info, also, die den Schlüssel
am... Aber das hätte auch nicht passieren können.
Ja, natürlich. Also, aber ich glaube, dieses Risiko ist er eingegangen.
Ja, okay, also er geht ein wahnsinnig hohes Risiko ein. Und die Sache ist halt, wenn es nur Lufen und Saw in der Rebellion gegeben hätte, dann wäre die halt gescheitert.
Auf jeden Fall.
Es braucht halt noch so Leute wie Cassian, die halt, sag ich mal, so dazwischen stehen, die halt schon ihren eigenen Stiefel durchziehen, aber die auch sich, sag ich mal, bereit für Kompromisse und Kooperation sind. Und auf der anderen Seite gibt es halt so Leute wie Bail Organa oder Mon Mothma, die halt in ihrer Rolle als Politiker quasi auf Kompromiss getrimmt sind.
Ja, aber Moment, jetzt lass uns die Leute auch nacheinander durchgehen, nicht Cassian von abhaken.
Ich bin noch bei Luthen. Also das, was du gerade erzählt hast, ist auch für mich so ein bisschen, man kann vielleicht auch ein bisschen hinterfragen, okay, wie intelligent ist der jetzt eigentlich überhaupt? Also ich meine, das war ja alles schon an Informationen. Also es sind natürlich kleine, versprengte Informationen und so. Aber man könnte doch trotzdem irgendwie, ich finde, er hätte schon eher irgendwie eine Art Protopusse zusammensetzen können, ohne genau zu wissen, okay, das ist jetzt die große Superwaffe und das ist jetzt der Todesstern, was die bauen. Aber es hat doch schon vieles irgendwie in die Richtung hingedeutet. Oder ist das jetzt bei mir einfach
was
nur so
Richtung
der Bayern von wegen, weil wir als Zuschauende ja schon wissen, was das Pusse ist.
Ich glaube, das ist der Bias.
Also was hätte denn Lufen darüber schon wissen können, was wir jetzt nicht nur einfach als Zuschauer gesehen haben?
Und selbst wir haben ja nichts gesehen.
Ja, also wir wissen auch durch den Fakt, dass wir ja wissen, was passiert.
Genau,
schon,
was wir danach.
Genau, also dass man es quasi von hinten aufbäumt. Ich finde, Lufen ist schon intelligent. Und er ist auch schon ein sehr guter Stratege. der kann halt, das ist halt wirklich so ein klassischer CIA-Mann oder so ein Geheimagent, der halt weiß, wie man Informanten, also wie man Leute führt. Also ja. Es gibt ja dieses Prinzip von, ich bin hier so ein CIA-Postenchef und ich muss halt meine Agenten führen
ja.
und ich bin halt so die Kontaktperson.
Ja.
Und das kann der schon wahnsinnig gut.
Ja.
Aber ich finde es trotzdem
gut. Ja, er hat
gut.
ja auch die Infiltration gut geschafft. Also mit diesen orangen Schnauzbart zum Beispiel Typen.
Ja, ja. Ich finde es auch gut. Ich finde es auch gut, dass sie trotzdem mal gezeigt haben, dass ihm das auch so ein bisschen über den Kopf gewachsen ist.
Ja.
Es gibt ja diese sehr schöne Szene in der zweiten Staffel, wo er zu Clea sagt, diese ganze Information, diese Handlungsstränge, ich blick da gar nicht mehr durch und das wird mir alles zu viel. Und dass er ja so ein Akt der Verzweiflung fast ist, dass er wirklich sagt, ich habe mir so ein großes Netz aufgebaut und ich weiß trotzdem nicht, also ich habe noch nicht den Punkt gefunden, was halt hinterher die Information über den Todesstern sein wird, wo er weiß, okay, damit können wir das Imperium stürzen.
Mhm. Ja.
Und also, ich habe noch eine Dimension, wo er und Saw, glaube ich, auf einem ziemlich großen Unterschied sind, um mal auf Saw zu kommen. Und das ist das ganze Thema Drogengebrauch oder Missbrauch, wo Lufen ja ganz klar ist, zu Biggs irgendwie nee, setz diese Tropfen mal wieder ab, das ist nicht gut für dich. Und auf der anderen Seite haben wir eben diese Szene mit Saw, der da so, atme den Widerstand ein, Kid.
Ja, macht. Ja. Also, es ist also halt,
Erik hätte ihn synchronisieren können, würde ich sagen.
Es ist halt quasi Lufen ist halt wahnsinnig rational. Der braucht halt seinen Kopf, sein Kopf muss halt arbeiten, sonst wird er geschnappt, sonst kriegt er was nicht mit. Und Saw ist mehr so dieser, ich bin hier im Schützengraben und ich muss hier Panzerschokolade essen, sonst kriege ich hier PTSD oder hab schon. Mhm. Und ich finde, obwohl das so zwei Extremisten sind. Und ich finde auch Saw, der kommt mir fast ein bisschen zu schlecht weg in Star Wars. Der ist mir fast zu ein bisschen, also das wäre vielleicht der eine Punkt, wo wir wahrscheinlich ein bisschen mehr über Saw jetzt gelernt hätten, wenn das jetzt wirklich 5 Staffeln gewesen wäre. Weil der ist mir ein bisschen zu sehr so eine Abziehfigur.
Ich fand ihn ja noch ganz nice in dem Spiel.
Ja.
Hier, wie heißt das nochmal?
Fallen Order.
Ist das erste? Ja. Ich habe ja nur das erste gespielt. Aber da gibt es ja auch eine ganze Mission mit ihm. Und ich fand, da hat man eigentlich am meisten von ihm kennengelernt, wie er so ist als Typ.
Ja.
Weil er eben nicht nur so ein Handlungsmomentum für andere war.
Ich finde halt auch, dass man das vielleicht auch nicht, also einfach so abtun sollte. Das ist halt ein Terrorist und das ist schlecht und das führt nicht die Rebellion voran, weil also Acts of Terrorism haben schon oft viele Sachen erreicht. Ich meine, schaut euch Luigi Mangione an.
Also ich glaube, das will die Serie auch genau machen. Also sie will nicht sagen, Terroristen machen Sachen richtig, aber sie will sagen, wir müssen Widerstände differenzierter oder Widerstandsbewegungen differenzierter betrachten, als wir es mit so einer kapitalistisch-imperialistischen Brille immer tun.
Ich würde auch fast sagen, alle diese Strömungen, die wir haben in der Rebellion, alleine hätten es nie geschafft, den Todesstern zu zerstören. Ja. Aber dadurch, dass sie zusammenkommen, schaffen sie es.
Ja.
Wobei, ich habe mich auch schon ein bisschen ertappt, als Szenen mit ihm waren, mich zu fragen, warum erzählen sie uns das eigentlich? Also, was ist der Zweck von den Saw-Szenen in der Serie sozusagen? Weil die ja schon so ein bisschen, also eigentlich nicht nur ein bisschen, sondern sehr abgekapselt sind und so ihr eigenes Ding machen. Und es gibt ja auch zum Beispiel die Entscheidungssache manchmal bei so Filmmachenden, kann man was weglassen? Wenn man es weglassen kann, dann lass es weg. Und vielleicht hätte man es sich entweder überlegen müssen, okay, aber was bringt das? Wie binden wir das Ganze auch in die größere Story ein über die Staffel? Oder sie hätten es halt weglassen sollen?
Ich verstehe das auf Handlungsebene, dein Punkt. Und da ist vielleicht auch, das passt ein bisschen zu der Kritik, die Christopher eben hatte, dass halt von Saw, also dass so seine Bedeutung gar nicht so richtig rüberkam. Aber ich finde es auf der konzeptuellen Ebene trotzdem gut, dass es ihn gibt. Und dass es eben diese wahrscheinlich extremste Person des Widerstandes einmal durch ihn repräsentiert wird.
Und man schon sagen, Forrest Whitaker ist schon ein geiler Dude. Also der macht es auch. Das ist einfach, glaube ich, ich glaube nämlich wirklich, dass sie sich gesagt haben, wir können jetzt einfach nicht Wir haben vielleicht nicht so viel für ihn zu tun, aber wir können es einfach nicht Source zeigen. Weil das ist schon, also ich würde sagen, das ist vielleicht eine Form des Fanservices, die sich diese Serie auch vielleicht erlauben darf. Hm.
Glaube ich auch. So, dann wollen wir jetzt erst die Politiker oder erst die Gormans und die Kämpfer machen?
Ja, ich würde erst die Politiker machen.
Okay, also da haben wir ja, ich sage jetzt mal, also wir haben verschiedene, aber wir haben vor allem zwei große mit Bail Organa und mit Mon Mothma, die ja beide auch im politischen System eine unterschiedliche Strategie fahren. Und das finde ich aber das besonders Charmante darin, sich genau darin absprechen, dass es wichtig ist, dass es diese beiden Pfeiler gibt sozusagen. Mhm. Dass es die eine Person gibt, die sich eine gewisse Reputation aufgebaut hat, die mit allen möglichen Leuten vernetzt ist, die dann nach vorne geht und diese krasse Rede hält und dann abhaut. Und dass es die andere Person gibt, die im Hintergrund alle Fäden zieht und überhaupt diesen Council da zusammenfindet, zieht und genau, also das, also selbst da schaffen sie es quasi, zwei unterschiedliche Seiten zu zeigen. Genau. Mon Mothma finde ich ja, also ich irgendwie eine Szene, an die ich noch ganz oft denke, ist die Hochzeitsparty, wo sie da am Ende so tanzt. Am Ende vom zweiten Block war das, glaube ich. Oder vom ersten?
Nee. Am Ende vom ersten
Block. Am Ende vom ersten Block. Wo ich mich ganz lange gefragt habe, wieso haben wir diese ganze Hochzeitsgeschichte eigentlich so gezeigt gekriegt? So, die hat für mich nicht so richtig Sinn gemacht. Vielleicht könnt ihr ja gleich nochmal sagen, wie ihr die interpretiert. Aber diese Mon Mothma, die noch einmal an diesem Abend alles rauslässt, um danach sich der Rebellion zu widmen sozusagen, das finde ich wiederum extrem authentisch und gut gemacht und emotional hat mich das gezogen.
Also ich finde, Mon Mothma, sie versucht halt durch ihre, also so eine Klasse, am Anfang ist sie ja so eine klassische, will fast sagen, so ein bisschen abfällig, Classic Liberal, so, ja, da gibt man mal so ein bisschen Geld an die Rebellion und quasi so Charity-Events und dann wird das schon gehen. Und ich finde, sie struggelt ja ganz hart damit, dann zu sagen, okay, ich muss hier mit Leuten wie Lufen und wie Saw, muss ich jetzt zusammenarbeiten. Also das ist ja das Grundproblem von so linken Bewegungen oder sagen wir so Rebellions- und Revolutionsbewegungen, dass es da Leute gibt, die so ein bisschen damit fremde, also mit dieser ganzen Kultur von, wir sitzen jetzt hier in Yavin in so einer Hütte im Schlamm und dann machen wir jetzt hier richtig hier Rebellion und sie ist halt so, ja, sie wallende weiße Gewänder und große Partys und sehr reich und sehr elitär und gut ausgebildet und das ist ja immer der Struggle, wie finden jetzt diese Leute zusammen und im Gegensatz zu Lufen und so muss ich ja sagen, die hat ja ein wahnsinnig großes Opfer gebracht. Mhm. Die hat ihre gesamte Welt, ihr gesamtes Netzwerk, ihre Familie zurückgelassen, um zu sagen, ich sitze jetzt hier in diesem auf diesem Schlammplaneten und mache jetzt hier wirklich Rebellion quasi aus der Hütte heraus.
Und hätte ja auch sehr gut sterben können nach ihrer Rede. Also das war ja auch sehr viele Glücksfälle und gutes Handling von Cassian, dass das passiert ist.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, einfach, wo man sagt, aber der hat eine Überzeugung, der hat Prinzipien und die steht für etwas. Also die ist quasi nicht nur so, ja, das ist schon schlimm, was mit den Gormans hier passiert ist, sondern sie sagt, nee, das ist ein Punkt, wo ich jetzt hier nicht so weitermachen kann wie bisher. Ich komme wieder zurück. Quantitativ verändert das, es gibt einen qualitativen Umbruch bei ihr, wo sie sagt, das ist jetzt hier der letzte Schritt und jetzt werde ich jetzt hier zur Pariah, zur Außenseiterin, aber ich stehe für meine Prinzipien ein und Bail Organa macht das ja auch, der sagt halt nur, ja, du wirst aber trotzdem jemanden brauchen, also der opfert sich ja auch, weil er sagt, er läuft ja auch jederzeit Gefahr, aufgedeckt zu werden, aber sagt, nein, ich bleibe hier zurück und bin hier quasi dein Kontakt auf Coruscant und bringt dir auch ein ganz großes Opfer und wir wissen ja, was dann mit ihm passiert, noch viel größeres Opfer, weil er seine eigene Tochter dann auch in die Rebellion mit reinbringt. Der hätte ja sagen können, okay, es wäre schlecht gewesen für sie, sagen können, nee, bleib lieber auf Andor, will ich sagen, heißt der Planet, Alderaan.
Alderaan, ja.
Bleib auf Alderaan, da bist du am sichersten. Besser, dass er es nicht gemacht hat. Und ich finde, das sind wirklich positive Beispiele von Politikern, die quasi im Sinne von, was ist eigentlich Politik, das ist quasi, also einerseits Demagogie jetzt ganz neutral, also quasi durch Redekunst, die Geschichte beeinflussen, und das ist halt Kompromisse schließen, Kontakte haben, verhandeln, quasi wirklich in Runden sitzen und mal auch wirklich dröge Sachen durchsprechen, und das ist ja eine sehr positive Art von Politik.
Ja, also was man, glaube ich, an der Serie auch hat, ist so, dass die Extremisierung, also jetzt nicht, wie der Begriff oft negativ gebraucht wird, sondern einfach, man steigert sich so ein bisschen in seine Ziele und Ideale hinein, an verschiedensten Figuren in verschiedenste Richtungen zeigt. Und ich glaube, Mon Mothma ist so eine Figur, die hat so angefangen, so eine True Believerin ins System, würde ich fast sagen, dass sie schon so angefangen hat, ja, da ist was faul, aber wir müssen das aus dem System heraus ändern. Also wir müssen im Senat dafür kämpfen, dass der Senat demokratisch ist und bleibt und sowas. Und dann hat sie halt so langsam peu à peu gesehen, nee, das funktioniert nicht, um dann aus dem System rauszutreten.
Ich finde ja, dass sie gar nicht so systemkritisch ist. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo halt dann wir merken, dass es Star Wars ist und nicht Marxismus 101. Die glauben ja alle schon noch in das System, was sie quasi gut finden. Also deswegen, es heißt ja nicht umsonst New Republic, was dann hinten dabei rauskommt. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt anfangen zu sagen, okay, wir müssen radikal unsere Vorstellung von
Staatsorganisation,
der galaktischen Staatsorganisation umwerfen, weil das zwangsläufig immer zu einem Empire führen wird, weil wir zwangsläufig Strukturen aufbauen, in die sich ein neuer Sith Lord einschleiben könnte. Sondern die sagt halt, ja, das wurde jetzt hier unterwandert vom Sith Lord, aber was davor war, das war ja gut. Also das ist halt wieder, also ich muss da gerade halt an diese Police Force denken, die in der quasi bei Mando vorkommen. Es gibt ja hier Rangers, also gibt's ja wohl jetzt nicht, aber hier Rangers of the Republic sagen, okay, wir müssen hier wieder so ein Polizeiapparat aufbauen und Patrouillen fliegen und für Recht und also so Law and Order ist ja nicht abgeneigt von. Und deswegen ist es halt, würde ich sagen, jetzt nicht im marxistischen Sinne revolutionär, wo wir sagen, okay, wir müssen das System komplett neu strukturieren, sondern es ist halt einfach, wir wollen das weghaben, was jetzt quasi hier die korrumpierte Version von dem ist, was wir gut finden, und einfach einen Schritt zurück machen dann aber wieder in das alte System, also quasi an diese Republik anknüpfen, die halt auch, muss man dazu sagen, bei Star Wars sehr lange funktioniert hat. Also das ist ja nicht so, dass es davor jetzt irgendwie Weimarer Republik mal ein paar Jahrzehnte gab, sondern das ist ja eine Republik, die hat über mehrere hundert Jahre existiert und sehr, sehr viele Sachen hervorgebracht. Also man, hier die Great Works, die Erschließung der Hyperrouten, das kommt dann in meinem Vortrag nächstes Mal vor. das hat auch schon viele hervorgebracht. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass es für jemanden wie Mon Mothma, die quasi mit diesem System groß geworden ist und wahrscheinlich geschichtlich da auch sehr gebildet ist, sehr schwer ist, sich ein neues System vorzustellen. Und einfach nur sagen, ja, das ist quasi eine pervertierte Version von dem, was gut ist. Wir müssen diese gute Version einfach wiederherstellen, also eine Rekonstitution machen, statt einer Revolution. Mhm. Quasi wie damals die so eine Art demokratisches Kaiserreich machen wollten nach der Paulskirche.
Genau, wollt ihr mal kurz den Deleted Scene erklären? Weil die habe ich nicht gesehen.
Ja, ich weiß nicht, ob es eine Deleted Scene ist oder einfach nur sozusagen quasi ein Blatt aus dem Drehbuch rausgefallen ist und es gar nicht gedreht wurde. Es gab wohl die Überlegung, eine Szene zu machen, wo Mon Mothma mit ihrem Mann redet und der ihr halt sagt, ich habe die ganze Zeit gewusst, was du machst, ich habe die ganze Zeit gewusst, dass du mit der Rebellion arbeitest und du hättest dich mir anvertrauen können, weil ich hätte dich nie verraten. Also es war ja eine arrangierte Ehe, aber da hätte man zeigen, hätten sie zeigen wollen, dass sie quasi gar nicht so, also sich jemandem anvertrauen hätte können und nicht, ja, quasi in ihrer Familie komplett isoliert sein müsste, aber sie konnte das halt natürlich nicht ausprobieren, kann ich sagen.
Ja.
Theoretisch, wenn ich jetzt mit der Rebellion arbeiten würde, fändest du das jetzt gut? oder eher Hitler? Schlecht oder gut? Ich glaube, ja, das hätte wahrscheinlich auch nicht groß was geändert, deswegen haben sie auch weggelassen, aber ich fand das so einen spannenden Fact, einfach, dass sie das überlegt hatten zu tun. und man ja jetzt auch nicht weiß, ob es vielleicht einfach offscreen passiert ist, also es kann ja durchaus auch Canon sein. Weil wir sehen ja ihn auch noch mal am Schluss der Serie, ne? Er sitzt ja da in diesem
mit einer anderen Frau in genau, so einem Taxi.
Genau, also kann ja durchaus jetzt noch mal vorkommen
in was?
Er ist einer der Mandalorians jetzt auf einmal oder so.
I don't know. Ich glaube, Tony Gilroy ist ja auch Fan davon, dass ich nicht immer alles auf alles beziehen muss.
Aber wir wissen doch, wer das Baby am Schluss ist.
Da kommen wir später noch zu.
Und dann haben wir ja noch, könnten wir jetzt zu den Gorman kommen, oder?
Ja.
Nach Gorman. Aber das ist sozusagen das zentrale Centerpiece der Staffel ist.
Ja.
Und was uns dann auch gut überleiten lässt, danach zur imperialen Seite nochmal zu sprechen.
Ja, aber erst mal Cassian Gorman. Und Bix noch vorher dann. Aber ja, die Gorman, erster Punkt, deren Sprache ist ja schon mal sehr faszinierend. Also Sprachen im Star Wars-Universum sind ja immer sehr faszinierend. Und ich habe jetzt mal verschiedene Reviews versucht zu finden, wo Leute diese Sprache beschreiben. Und es ist echt faszinierend, weil es gibt sehr unterschiedliche Beschreibungen. Also meine erste Assoziation war eine Mischung aus Französisch und was Slawischem. Ich glaube, Französisch als ein Mischpunkt kommt bei sehr, sehr vielen Beschreibungen des Ganzen vor und halt Kreolsprachen. Portugiesisch und Spanisch habe ich allerdings jetzt auch noch gelesen, als was Leute so in diesem Gemisch aus Sprachen hören. Genau, ich glaube natürlich, dass das Französisch, der französische Einschlag nicht
ich würde noch ein bisschen spezifizieren geografisch, dass das ist das Star Wars Elsass. Weil, ne, Französisch mit Slawisch, also Deutsch, wenn man das so sehen möchte, Einfluss, das ist ein Gebiet, was auch immer sehr stark umkämpft war. Wo auch, ja, ich muss an hier die Dreyfus-Affäre denken, der ja auch Elsässer war, hört ja in Geschichten aus der Geschichte. Also wo es auch sehr viele dann so Geschichten drüber gab, was das für Leute sind. Also man muss auch sagen, man kann ja auch sehr kleine Parallele zu Juden im Dritten Reich ziehen, ne?
Da kommen wir gleich nochmal mit was anderem zu, aber man kann auch sehr viel Parallelen zur französischen Resistance im Zweiten Weltkrieg ziehen bei den Gorman. Vielleicht kann man sogar Parallelen ein bisschen zur französischen Revolution ziehen. Also es gibt, ne, mit denen, wie sie dann da auf dem Platz stehen und singen wie in Les Miserables. Also ich glaube, natürlich haben die bei der echten französischen Revolution nicht mit diesem Lied singend auf dem Platz gestanden, aber die als die kulturelle Assoziation ist, glaube ich, bei den meisten
das
mittlerweile.
Gab mal, das Les Miserables ist keine Dokumentation. Russell Crowe war nicht bei der französischen Revolution beteiligt.
Nee, der ist recht nicht. Genau, also ich glaube, da haben sie halt Anleihen an verschiedenste Widerstandsgruppen und so genommen. Aber was die Gorman jetzt hier in unserem...
Man kann ja auch an den spanischen Bürgerkrieg dann denken, ne?
Ja, genau. Aber was ich sagen will, auf meinem Matrix-Ding mit welche Gruppe ist sowas?
Wie viele Ebenen haben wir da jetzt bei der Matrix?
Zeichnet die Gorman ja vor allem aus, dass sie sehr gewaltlos versuchen wollen. Natürlich haben die alle Waffen dabei und wehren sich und so weiter, aber die besetzen den Platz und singen. Also das ist 68er Uni-Besetzung, die dann von Polizisten mit Schlagstöcken zusammengeschlagen werden und so. Das ist der Vibe, den ich dabei kriege.
Ja, also ich würde mitgehen, das ist ein Amalgam aus allen Widerstandsbewegungen, die man die letzten 100 Jahre gesehen hat.
Und das Gewaltlose, wie stehst du dazu? Wenn ich sage, dass sie von allen, die wir so sehen,
also,
am weitesten
sind ja
links
nicht, sind? Also es gibt schon auch Leute, die mit Gewalt arbeiten. Es gibt halt eine größere Fraktion innerhalb der Gormans, die versuchen, das gewaltlos zu lösen. Naja. Aber am Schluss wird das ja, also zünden die schon die bauen literally Molotow-Cocktails. Ich glaube, das erste Mal, dass wir Molotow-Cocktails in Star Wars sehen. Wie heißen die dort wohl? Heißen die dann da Darf Molotow-Cocktails?
Molomoth-Cocktails.
Molomoth-Cocktails. Mann, Molomoth-Cocktails. Erik, du wolltest was sagen.
Zu den Gormen.
Ja, also ich finde halt alles, was ihr schon gesagt habt, ich finde halt auch, dass mit diesem, ja, eigentlich ist der Planet für was anderes bekannt, aber das Imperium ist eigentlich auf was anderes aus, interessant und auch Ich glaube, das zahlt ein bisschen ein an deinen Punkt mit den Friedlichen, dass das Imperium ja eigentlich da so eine Insurgency schaffen will. Und wie lange das aber in-Universe dauert, bis sich das dann wirklich mal so langsam in Bewegung setzt, weil es ja wahrscheinlich wirklich so ein nicht so kriegerisches, nicht so ein kriegerischer Planet ist und die halt ihre Revolution oder ihren Rebellentum eher durch Sitzstreik als durch Waffengewalt darstellen würden. Und damit kriegt man es halt, aber das ist halt, glaube ich, nicht das, wohin das Imperium das unbedingt biegen will.
Es ist auch, es erinnert mich so ein bisschen an hier Chicago 7, wo ja es auch rauskam, dass manche dieser Protestler vom FBI waren. Also da kommen wir später nochmal drauf, aber sehr vieles, was wir jetzt hier unter Faschismus und Star und so Nazis abtun, sind eigentlich eher Sachen, die Briten und Amis so geschichtlich gerne tun.
Ja.
Will ich gerne nochmal gleich drüber sprechen.
Und aber, die Deutschen schon auch.
Ja, aber die haben es auch irgendwo hergelernt.
Ja.
Also auch Adolf Hitler hat sich die Konzentrationscamp nicht ausgedacht, sondern er hat sich gedacht, was haben die Briten eigentlich gemacht?
Ja, aber das muss jetzt nicht der Punkt dieser Sendung sein, dass wir hier sagen, Adolf Hitler hat sich die Konzentrationscamps nicht ausgedacht.
Ja, okay.
Und vielleicht einmal aus der Story-Ebene kurz rauszutreten, weil ich habe ja auf YouTube so ein kleines Making-of gefunden. Und ich finde schon faszinierend, dass sie diesen Platz da eben wirklich in der Größe, so wie er ist, halt auch gebaut haben und dann eben wirklich den Platz dann für diese Szene auch mit Komparsen und Statisten vollgemacht haben und die dann auch mit diesen typischen Fußball-Rauchtöpfen da in Szene gesetzt wurden. Finde ich sehr faszinierend und ich finde auch total toll an diesem Gorman-Ding, dass wir Glossed Up Endor gekriegt haben. Also Endor in diesem Designer-Outfit mit den gemachten Haaren, wie dieser Mann auf einmal von einer 15er 20 wird, das ist Wahnsinn.
Das wird ja sogar auch in-Universe ihm gesagt von allen, die ihn sehen, als er dann dieses Outfit anhat. So, ich wusste nicht, dass wir Designer-Kästchen gebraucht haben. Ja, aber dann gehen wir doch, also Kästchen und Bix würde ich jetzt noch mal als letzten Punkt nehmen, die so ein bisschen prototypisch für den gemeinen Yavin-Piloten oder so sind, von ihrem, wie es dazu kam. Und Kästchen ist ja literally der Protagonist dieser Serie, obwohl er vielleicht gar nicht der spannendste Charakter war über sehr lange Zeit. Der ist halt ja so ein bisschen da reingestolpert, wie wir es schon vorhin hatten, der liebevolle Kleinkriminelle. Und was ich an Cassian in dieser Staffel das Spannendste fand, war, dass er in dem Moment, wo er eigentlich am überzeugtesten von den Zielen der Rebellion war, aussteigen wollte. Also dass das der Moment war, wo er gesagt hat, obwohl meine Motivation gerade ganz oben ist für diese Rebellion, sind die Opfer noch größer. Und es sind ja nicht nur meine Opfer, sondern auch noch die Opfer meiner Partnerin sozusagen. Und deshalb will ich entscheiden, mich daraus zurückzuziehen. Und das fand ich, also da habe ich plötzlich gedacht, jetzt finde ich Cassian Andor spannend.
Ja. Man muss aber gleichzeitig sagen, dass Cassian neben allen anderen Figuren, die wir jetzt besprochen haben, halt das Problem, also er hat das Protagonistenproblem. Er darf nicht zu extravagant werden in seiner Charakterzeichnung, weil er ja der Protagonist ist und schon ein bisschen quasi gerundet sein muss.
Und wir kennen ihn schon.
Und er kann jetzt halt nicht so ein Zorn oder so ein Lufen werden, sondern er muss halt immer so ein bisschen in der Mitte bleiben.
Ja, aber so ein Typ ist er ja auch nicht. Es gibt ja auch die Leute, die in der Mitte bleiben und er ist einfach sehr gut in dem, was er macht und deshalb unglaublich wertvoll für die Rebellion und deshalb versuchen die ihn ja auch mit allen Mitteln zu halten so. Und Ja, also ich finde, also vielleicht ist er so ein bisschen Stand-in für den Zuschauer auch.
Du musst gerade denken, Cassian, suddenly I became important at work and I hate it.
Nein, aber was ich meine, das ist vielleicht auch Stand-in für den Zuschauer, aber was ich meine mit Stand-in für den Zuschauer ist, alle anderen haben schon sehr große Widerstandskarrieren sozusagen und Cassian ist halt so der Typ, das hätte uns auch passieren können. So, dass man da so ein bisschen reinrutscht und dann von der Sache aber überzeugt ist und jetzt kämpft man.
Ja, er ist halt nicht so der Überzeugungstäter.
Genau, und das ich kann aber vielleicht den Zuschauer auch zu Überzeugungstätern in Real Life machen. So, ja. Auch ihr könnt das.
Ich sehe schon bei Cassian auch so ein bisschen leicht angedeutet diesen Link-Charaktertyp. Also Link aus The Legend of Zelda, der ja extra so angelegt ist, dass er ein Link für den Spieler ist und deswegen ein maximaler Blank Slate und blanke Leinwand ist, dass man sich da maximal gut reinprojizieren kann. So weit auf der Skala ist Cassian zwar nicht, aber ist schon auch so angelegt, würde ich auch sagen.
Ja, er ist halt auch in der ersten Staffel noch sehr auf sich fokussiert. Und ich glaube, diese Zeit im Gefängnis hat ihn auch schon verändert.
Voll.
Insofern, dass er gemerkt hat, ich kann nur was erreichen, wenn ich mich mit anderen verbünde. Also ich kann hier nicht der Han Solo Einzelkämpfer sein, sondern wir kommen hier nur aus dem Gefängnis raus, wenn wir alle gemeinsam ausbrechen.
Und wir behalten im Hinterkopf, er ist ja nicht mal für irgendwas Rebellion, also irgendwie in Knast gekommen, sondern das war ja ein blöder Zufall sozusagen. Ja.
Ja. Das ist ja auch das Lustige, also kurze Zeittangente nochmal zur ersten Staffel. Ich wusste ja schon, dass Endor im Gefängnis landet und hatte erst gedacht, okay, Cyril kriegt ihn dann halt irgendwann dran, aber es ist halt komplett random, man hat nichts mit Cyril zu tun.
Mhm.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, Cassian und Bix, da ist natürlich auch noch dieser erste Arc ist halt auch so ein bisschen realweltlich zu sehen mit diesen von wegen, ja, wir haben so einen Planeten, der Nahrungsmittel herstellt und wo eigentlich alle wissen, dass da auch Geflüchtete arbeiten ohne Ausweise, aber bisher hat das Imperium da halt so ein bisschen drüber weggeguckt, auch weil sie ja auch davon profitieren, dass sie sozusagen die Supplies davon kriegen und dann wird jetzt auf einmal alles auf den Kopf gestellt. Hallo Trump.
Ja, und noch viel mehr, was passiert denn mit den Leuten, die dort verhaftet werden? Die gehen in ein Gefängnis und machen da genau die gleiche Arbeit fürs Imperium. Das ist ja genau das, was wir jetzt mit hier El Salvador sehen. Also es ist ja nicht so, dass das Imperium nicht will, dass Geflüchtete illegal arbeiten, sondern die sollen halt arbeiten und nicht davon profitieren. Also das ist ja, also das ist, würde ich sagen, eines der Kernmarker von Faschismus. Es gibt eine In-Group, die hat alle Rechte, aber keine Pflichten, und es gibt eine Out-Group, die hat alle Pflichten, aber keine Rechte. Also das ist für mich einer der deutlichsten Marker von Faschismus, und das sehen wir hier ganz deutlich. Es gibt Leute innerhalb des Imperiums, die haben alle Rechte, aber die müssen nichts tun. Also, keine Ahnung, die haben zwar, sag ich mal, Karrieren und, sag ich mal, es gibt immer einen größeren Fisch, aber die müssen sich nicht unbedingt vor den Repressalien des Systems fürchten, solange sie halt einfach mitspielen. Und es gibt halt Leute, die können tun, was sie wollen. Das Imperium wird immer ihnen auf den Arsch hauen oder Schlimmeres, expelled. Das sind quasi diese Flüchtlinge und diese Illegalen, die auf diesem Planeten arbeiten. Die können tun, was sie wollen. Die können noch so gut Getreide anbauen. Die werden immer einen draufkriegen vom Imperium. Und das ist für mich Faschismus in Reinform.
Und dann kommt ja noch der Typ da rein und will quasi Vergewaltigung als ich will jetzt nicht sagen Kriegswaffe, aber als Machtwaffe sozusagen einsetzen, Bix gegenüber.
Ja, das ist ja, genau. Genau. Er hat alle Rechte, sie hat alle Pflichten.
Ja. Und das, also das fand ich tatsächlich eine richtig gute Szene. Also Vergewaltigung oder versuchte Vergewaltigung filmisch darzustellen, ist immer eine Gratwanderung.
Frag mal Kevin Costner.
Und ich finde, dass es wirklich die Gratwanderung quasi, also ist oben geblieben die ganze Zeit. Also sie haben einfach die sehr ehrliche Bedrohlichkeit und Bedrohung dieser Situation für Bix sehr gut eingefangen, finde ich.
Ja. Und das ist, hatten wir je irgendwas mit sexueller Gewalt in Star Wars?
Ja, Leia war Sexsklavin, oder?
Ja, aber das ist, wird ja nicht problematisiert.
Ja, genau, es wird problematisiert. Genau, und hier wird es halt problematisiert, ja. Bis zu, dass Bix dieses krasse Trauma die ganze Zeit hat, was ja auch nochmal, vielleicht, wenn wir jetzt über die verschiedenen Opfer reden, die man so im Widerstand bringt, bei ihr auch nochmal besonders krass ist, ja. Also sie muss halt mit diesem Trauma ab da für immer leben und ich finde es so gut, dass die Serie das mal, also dass sie uns das mal zeigt, dass sie nicht irgendwie, also ja, auch Luke ging es nicht so gut nach Episode 4.
Ja, aber Luke hat
mental ganz anders, als wir das halt jetzt hier relativ ehrlich und authentisch vorgelebt.
Luke ist auch ein Schluffi.
So.
Wie würde jetzt Ralf Stockmann sagen?
Ich hätte kurz zwei Gedanken vielleicht zu den Kritik-Sachen. Mhm. Also zum einen diese lächerliche Seite der Kritiken natürlich, die dann hier da ankommen mit so von wegen, ja, Darth Vader hätte ja niemals und so. Oder Darth Vader würde ja das nie befürworten. Und es ist einfach ja schon lächerlich, solche Argumente vorzubringen. Und auf der anderen Seite, wo ich die Kritik mehr verstehen könnte, die ich aber kaum irgendwie sehe, ist so die Frage, ist Star Wars jetzt aber so ein Franchise, in dem man sowas darstellen sollte? Wisst ihr, was ich meine?
Ich verstehe auf jeden Fall, dass es eine Kritik ist, von der man kommen kann, sozusagen. Ich würde sie trotzdem nicht so sehen. Ich würde sagen, natürlich ist Star Wars ein Franchise, in dem man sowas darstellen muss. Das meinte ich auch ein bisschen mit meinem Eingangsstatement vorhin, dass das die Geschichte ist, die diesem Universum bisher immer gefehlt hat. Und das, also ich finde, ja, ich finde, das muss auch erzählt werden, weil sonst der Gräuel eines Imperiums und eines faschistischen Systems, in dem ein ganzes Universum literally lebt, überhaupt nicht so realistisch sein kann.
Ja, und natürlich ist es eben auch in Andor. Also es ist ja auch eine Serie, die sich auch bewusst an eine bewusste Zielgruppe richtet. Und es ist eben kein Rebels und es ist kein, na, wie heißt diese neue Serie, die auch so auf Kinder ausgerichtet ist, Skeleton Crew oder so.
Aber Skeleton Crew, also ich würde noch eine weitere Ebene zu deiner Matrix-Scanner einführen, nämlich Star und Wars. Also ist etwas oder ist eine Figur eher Star oder eher Wars? Und ich würde sagen, keine Ahnung, Obi-Wan Kenobi ist auf der ganz linken Ecke von Star und Bix ist halt auf der ganz rechten Ecke von Wars. Mhm. Und ich finde tatsächlich, Skeleton Crew ist für mich auch eher Richtung, also Skeleton Crew ist ja, muss ich gerade nochmal das im Mund nachfühlen, das ist aber auch schon eher eine düstere Serie. Also für
aber schon, dass man sich vorstellen kann, so ein 12-, 13-jähriges Kind kann das gucken.
Klar, aber das, also nicht jedes 12-Jährige.
Okay, ja.
Also das ist schon, da muss man schon.
Aber also, auch nicht jeder Erwachsene kann Andor gucken.
Das stimmt. Aber genau, das meine ich ja. Jeder, also ich würde sagen, jeder Erwachsene kann Episode 4 schauen, so wie jedes Kind, keine Ahnung, hier diese wirklich Kinderserie in der High Republic-Ära schauen kann. Und es gibt dann halt Sachen, die nicht jeder Erwachsene oder nicht jedes Kind schauen könnte. Es gibt auch Kinder, die wahrscheinlich Andor schauen könnten und keine Probleme damit haben. Und ich würde gerne an der Stelle, wir sind noch nicht im was wir schlecht finden Block, aber ich finde, das passt hier gut rein.
Kannst du ja, das kann man ja immer anbringen, wenn es gerade passt.
Also was mich extrem gestört hat, war, wie Bix quasi, wie bei Bix der Knopf sozusagen dran gemacht wird. Mhm. Weil das hatte für mich, wo ich gedacht habe, oh, jetzt kommt das Gladiator-Ende. Sie ist
wegen dem Stromfeld.
Sie ist auf dem Weizenplaneten. Ja, sie ist auf dem Gladiator-Planeten. und hält das Kind, wo wir davon ausgehen, dass es das auch von Cassian ist und nicht von Jar Jar Binks oder so. Das wäre geil, wenn man so, sie macht so die Abdeckung auf und da kommt so ein kleiner Gang und guckt da raus. Es ist das Kind von Cassian und ich finde, das entwertet auch sehr stark ihre Entscheidung, weil das war dann nicht die Entscheidung von ich ziehe mich zurück, damit du jetzt hier deine wichtige Aufgabe erfüllen kannst, was ich auch schon kritisch fand. Aber es ist so, ja, ich bin die Mutter und ich muss das Kind schützen. Ich muss quasi seinen Samen fortführen. Und da, also, das hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht, ehrlich gesagt. Also zumindest, dass es eine gemeinschaftliche Entscheidung von den beiden gewesen wäre, der sagt, hey, ich bin schwanger, ich gehe jetzt mal kurz hier in Mutterschutz, ne? Ist das in Ordnung für dich? Ja, okay. Also das kann man ja auch schön erzählen. Aber das war so ein bisschen so, ja, die Mutter, sie opfert sich für ihr Kind und weiß jetzt gar nicht, dass ihr Mann, der Held, tot ist.
Ich sehe es ein bisschen anders.
Okay.
Also ich bin auch kein Fan von dem Ende, dass sie dann da steht mit dem Kind und in den Himmel guckt und so. Aber ich finde gut, dass sie die Entscheidung selber treffen darf. Weil ich glaube nicht, dass sie geht, um das Kind zu schützen, sondern weil sie weiß, dass sie dem Widerstand nichts nützt in ihrem Zustand, in ihrem traumatisierten Zustand.
Ja, okay.
Und dass das, und der Moment, das ist ja, das passiert ja quasi einen Tag, nachdem Cassian ihr gesagt hat, ich höre auf, wir finden irgendwo einen Platz in diesem Universum, wo uns das Ganze nicht mehr angeht, wir gehen weg. Und ihr ist aber die Sache so wichtig und sie weiß, das Einzige, was sie in ihrem traumatisierten Zustand für die Rebellion tun kann, ist dafür zu sorgen, dass Cassian bleibt.
Ja, aber das, genau diese Sache wird für mich durch das Ende
ja, wertet. Genau. Okay, ja, also gehe ich ja mit. Deshalb mochte ich das Ende auch nicht.
Da bin ich auch eher bei Christopher und Klammer auf und bei Jesse Gender, die das Problem auch angesprochen hat, Klammer zu, dass es eben wieder so das Trope ist, die Frau, die dann sozusagen auf die Farm upstate geht, damit der Mann weiter sein Abenteuer haben kann. So kann man es halt auch sehen. Und ich finde auch so ein bisschen, da wurde uns in ihrer Voice-Memo, die sie ihm geschickt hat, am Anfang noch was anderes versprochen, als sie, wie sie es dann eingelöst haben.
Ja.
Also in ihrer Voice-Memo klang das eher noch so, das ist nicht so gut, dass wir hier zusammen rumhängen, aber mach du deinen Rebellenkram, ich mach meinen Rebellenkram woanders. Aber wir kämpfen beide weiter.
Mhm.
Und sie kämpft aber dann ja nicht weiter.
Ja, man hätte ja, keine Ahnung, zeigen können, wie sie jetzt irgendwie so eine Selbsthilfegruppe für traumatisierte Rebellen aufmacht oder sowas in die Richtung.
Mhm.
Aber
ja,
das wäre zum Beispiel eine hervorragende Idee gewesen.
Ja, ruf mich an, Tony Gilroy, wenn du mal wieder Tipps brauchst. Und ich habe auch ganz stark das Gefühl, dass das, um mal hier my boy Tony in Schutz zu nehmen, dass das nicht auf seinem Mist gewachsen ist. Weil sie werden ja danach gefragt, wer ist denn das Kind jetzt eigentlich? Und Tony Gilroy sagt, ja, das Kind hat einen Namen. Und alle gucken sich so wissend an. Und ich glaube, das war ein Diskussionspunkt, wo Disney reinkam, also wie es Disney gerne macht, tritt die Tür an und sagt, schön und gut, was du hier mit deinem Autorenkino vorhast, aber folgende Sache müssen wir noch drin haben, wir brauchen ein Baby, weil es muss bei Star Wars immer ein Baby geben.
Was noch jemand anderes sein könnte.
Und
Poe.
Ja, Poe Dameron. Ich bin ja dafür, dass man jetzt nochmal Rays Abstammungsgeschichte nochmal retcon. Und dass
das es eigentlich Ray ist.
Ja. und das, glaube ich, ist also das, es war so out of character von wie Andor bisher gelaufen ist, dass ich jetzt, also kann sein, dass es auch seine Idee war, aber ich habe das Gefühl, das ist eher was Kathleen Kennedy ihm quasi ins Drehbuch diktiert hat.
Ja. Auf dem Level von Zynismus kommt die Szene für mich fast direkt hinter dem, ist glaube ich Episode 8 Ende mit dem Kind, mit dem Besen und dem Rebellionsring.
Ja, stimmt.
Und dieses Kind ist, weiß ich, welcher Zeitlinie ist das? Obi-Wan Kenobi. Nee, ist es. Das ist Grogu.
Nee, das ist nicht Obi-Wan
Kenobi. Dieses Kind ist ein zeitgereister Palpatine.
Natürlich, im Zweifel das.
Ja, das fehlt eigentlich noch, dass es jetzt, das fehlt noch in Star Wars Zeitreisen und Paralleldimensionen.
Ich hätte noch eine Sache zur Rebellion, bevor wir endlich zum Faschismus kommen.
Endlich. Faschismus.
Nein, aber lecker. Das ist auch eine gute Überleitung. Es fällt noch ein Satz zwischen Mon Mothma und Bail Organa. Und zwar sagt, ich glaube, er zu ihr, next year on Yavin.
Mhm.
Und da habe ich mit meinem jüdischen Studium natürlich sofort aufgehört. Denn ich bin mir sehr sicher.
Also aufgehorcht, nicht aufgehört.
Aufgehorcht, ja. Oh Gott. Ja, ich bin mir sehr sicher, es ist ein Zitat von Hashana Haba Abi Yerushalayim, also next year in Jerusalem, quasi der Satz aus dem Judentum, der kommt ab dem Moment, wo der erste Tempel zerstört wurde und Juden ins Exil mussten. Und der quasi eine Hoffnung oder also eine Hoffnung darauf ist, dass es ein Land gibt, in dem irgendwann alle gut zusammenleben und genau und
Hoffnung. Das kommt mir bekannt vor.
Hope. Da landen wir wieder bei Rogue One am Ende. Nein, ja. Also das wollte ich nur noch mal sagen. Da bin ich sehr sicher, dass da auch noch quasi, also weil wir ja schon darüber gesprochen haben, von welchen verschiedenen Bewegungen die Rebellion inspiriert scheint, dass das da auf jeden Fall auch noch drin steckt.
Ich glaube, wir können die Gorman-Kritikpunkte noch kurz abräumen. Also der eine, den ich noch habe, den ja auch Becky ganz groß geschrieben hatte, nachdem er passiert ist, können wir direkt noch abräumen. Weil da gab es ja diesen Überfall auf diesen Konvoi und wo danach dieser Burial Gaze-Trupp wieder ausgepackt wird. Und auch wieder auf die, wie sagt man es denn auf Deutsch, contrivedeste Art. Also sie lassen die beiden Figuren in der Folge extra noch mal
in der Nacht vorher
wieder miteinander anbandeln, ja. Die Wogen glätten.
Ich wollte alles
ausräumen und dann gibt's den Burial Gaze Troop.
Wo ich ja schon den Witz machen wollte, bevor ich wusste, dass das eine von den beiden stirbt, wo ich meinte, der zweite erste lesbische Kuss in Star Wars. Weil er immer, wenn dann irgendwas sowas passiert, irgendwie sagt, der erste Homosexuelle in Star Wars. Und das ist quasi immer eine Szene. Weil ja
auch Disney am Ende von Episode 9 eine Pressemeldung dazu ausgegeben hat, dass es den ersten gleichgeschlechtlichen Kuss gab.
Denkt an hier den Pixar Onwards-Film, wo es heißt, der erste homosexuelle Charakter in Pixar. Und dann war das halt eine Polizistin of all people auch noch, die sagt, ja, und meine Frau. Und denkst, aber das ist halt immer so ein Scheiß.
Ja, das ist halt Disney, ne? Also das ist wirklich, das hat mich auch aufgeregt.
Mittlerweile machen sie es mit Absicht. Mittlerweile denken sich, die Leute, die warten doch darauf. Das ist doch mittlerweile Kult.
Naja, immerhin hatten die Gays ein bisschen mehr Screentime als in Episode 9.
Ja.
Genau, und dann gibt's noch die Gorman-Rebellen, die keine Tiefe haben für dich, Christopher?
Ja, also das ist vielleicht auch etwas, was wahrscheinlich in 5 Staffeln ein bisschen besser erzählt worden wäre. Die sind halt auch schon sehr Abziehbilder, ne? Also wo wir gerade vorher drüber gesprochen haben, dass das so ein Amalgam von so allen Resistance-Bewegungen, sind das jetzt Bürgerkriegskämpfer oder sind das jetzt Resistance in Frankreich oder ist das jetzt hier der polnische Widerstand? Aber die waren schon so. Also es gab halt einen großen Konflikt, der hat sich dann dadurch aufgelöst, dass jemand sagte, aber wir sind doch alle Gormans. Und dann so, haben alle mit dem Kopf genickt, als hätten sie es gerade vergessen. Und dann war das auch geklärt, die Sache. Und das war mir so ein bisschen so, ja, also die sind jetzt einfach nur dazu da, dass man mit denen mitfühlt, weil sie gleich sterben. Und dann war es das auch mit denen. Und hätte man vielleicht ein bisschen auflösen können.
Ich glaube, du hast wirklich recht, dass das was ist, was wahrscheinlich von einer Nichtkürzung profitiert hätte.
Ja.
Ja.
Ja, wobei ich glaube, das könnte man noch ein bisschen als Star Wars-Ismus abschwächen, weil ich glaube schon, dass Star Wars so ein Franchise ist, wo Figuren auch gerne mal Öhrrichtung, die Figur ist jetzt ein Archetyp, als die Figur ist eine konkrete Person, gemeint ist.
Mhm, ja.
Ich meine, es gibt ja nicht umsonst diese ganzen Figurenbeschreibungen wie der Han Solo oder der Obi-Wan oder so. Oder der Luke.
Der Luke. Der Luke, sein Vater, Opa.
Sein Opa. So. Die Faschisten
kommen nicht gut weg, würde ich sagen. Also ich finde ja, sie sind in ihrer Tragik, also ist auch ja meine Lieblinge, ne? Also ich finde, und das ist auch wahrscheinlich lustigerweise die größten Comic Relief Figuren in Star Wars, in Andor sind Cyril und Deirdre, weil die ja so comichaft Faschisten sind, dass es teilweise auch gar nicht so ernst wirkt, wie es sein könnte.
Aber sie sind auch wieder, wenn wir bei Archetypen sind, unterschiedliche Abziehbilder, weil er ist ja so ein richtig klassischer Opportunist, der eigentlich nur will, dass seine Mutter mal stolz auf ihn ist und dann Deirdre ganz gut findet.
Ja.
Und sich dann so ein bisschen drauf versteift, dass Cassian sein Erzfeind ist. Also er hat eigentlich eine absolute Erzfeinderitis. So.
Er ist, Erik, er ist wie Dr. Doofenshmirtz. Er sagt,
ja.
Andor, Cassian Andor, was er seinen Hut aufsetzt. Und das ist, also ich finde, also ich, die häufigste Analyse über Cyril, die ich gelesen habe, ist, er ist jemand, der versucht, quasi ein Individualist zu sein in einem System, das keine Individualisten zulässt. Er versucht ja immer so herauszustechen. Er will ja immer the best boy sein, aber das System will einfach nur, dass er seinen scheiß Job macht.
Ja.
Und er will dann immer irgendwas selber machen und denkt sich irgendwelche Sachen aus und das ist aber gar nicht vorgesehen. Und Deirdre ist...
Die ist schon überzeugt. Die ist absolut überzeugt.
Ja, man
aber dabei wird sie komisch.
Sie ist... Sie ist auch so eine von wegen, I suddenly become important at work.
Genau, sie ist schon eine Karrieristin, könnte
ja,
man sagen.
Ja, okay, nee, sie nicht suddenly, sie will schon wichtig auf der Arbeit sein.
Und sie ist ja auch ganz gut in ihrer Arbeit, sehr lange.
Sie ist zu gut
in ihrer Arbeit. Sie ist zu gut in ihrer Arbeit sogar.
Ja, weil, und ich glaube, das hätte sie gar nicht, glaube ich, gut lösen können. Also ich glaube, was ihr hinterher zum Verhängnis wird, ist halt, dass sie arbeitet in der Star Wars CIA. Und macht halt, sie ist halt Spionin.
Ja, und eigentlich arbeitet sie in der SA?
Nee. Sie ist schon, also der ISB ist ja schon der Geheimdienst des Imperiums. Und was sie macht, ist Geheimdienstsachen. Mhm. Und das wird ihr halt hinterher zum Verhängnis, weil sie halt die falschen Sachen liest. Und ich glaube, was hätte sie denn anderes tun sollen, als einfach Geheimdienstsachen zu machen? Und das ist nämlich die Tragik des Systems. Das System, also das faschistische, imperiale System, interessiert sich nicht, ob es dir jetzt gut geht oder nicht, sondern das System macht immer das, was für das System am besten ist. Und wenn das halt gerade für dich zum Verhängnis wird, weil du die falsche Mitteilung gelesen hast, und sie hat ja wirklich nichts gemacht, sie war keine Rebellin, sie hat ja einfach nur dumme Sachen auf ihrem Computer gespeichert, und hat bis zu dem Punkt ja immer einen sehr guten Job gemacht. Aber das ist dem System egal. Sie muss jetzt weg, sie ist ja auch so ein bisschen der Sündenbock. Man braucht einfach einen Sündenbock und es gibt immer einen dickeren Fisch. Und Krennic muss zu Tarkin reporten und Tarkin muss zu Darth Vader reporten und Darth Vader muss zum Imperator reporten.
Und dazwischen ist noch irgendwo der
Padergas. Also Cyril ist einfach nur ein das ist so ein Friedrich-Merz-Charakter. Der versucht halt ständig irgendwie der Coolste und der Beste zu sein und er ist halt einfach ein sehr unscheinbarer Mann, der einfach nur seinen scheiß Job machen soll.
Und warte, also ich finde, weil ich noch vorhin das mit der Erzfeinderitis gesagt habe, meine absolute Lieblingsszene der Staffel ist ja der Moment kurz vor Cyrils Tod,
ja,
wo er und Cassian aufeinandertreffen und Cyril sich dann denkt, ja, okay, wenn ich jetzt sterbe, aber wenigstens ist mein Erzfeind, der mich umbringt. Und dann sagt Cassian, who are you? Und er kennt ihn halt einfach nicht und bringt damit eigentlich sein ganzes Haus zum Einsturz, dass das war, was ihn angetrieben hat.
Ja, und wo man auch immer
und
noch
dann gedacht, am Ende wird er von diesem Modedesigner umgehen.
Ja, ja, genau. von einem Franzosen, das ist wirklich die größte Tragik. dann gibt es ja noch irgendwie kurz danach eine Szene, wo irgendwie so ein random Rebelle wieder auftaucht und alle sagen, nee, natürlich weiß ich, wer du bist doch der Rebelle, keine Ahnung, Hans Müller, ja. Wir haben uns einmal kurz gesehen, natürlich erinnere ich mich an dich. Es gibt ja auch noch diese eine Szene am Schluss, wo sie diese Waffe, also hier Bix ist doch dann auf Yavin und trainiert jetzt irgendwie, oder ist es nicht Bix, irgendeine andere Rebellin, die Leute trainiert und dann so eine Waffe in die Hand
nimmt. Die überbleibt von den Gays.
Genau. Gut,
dass wir genau ihren Namen nicht wissen.
Die Unburied Gays.
Sehr, sehr, sehr Disney.
Genau, also diese eine Lesbe, die dann die Rebellen auf Yavin trainiert, die dann diese Waffe wieder erkennt. Und das muss ich auch mir erst anlesen. Ich weiß nicht, wisst ihr, woher diese Waffe kommt? Mm-mm. Sie nimmt doch diese Waffe in die Hand und sagt, wem gehört diese Waffe? Und dann zeigt ja hier einer auf. Ganz in der ersten Staffel von Andor überrascht Cassian Cyril und nimmt ihm seine Waffe ab.
Ah.
Und das ist die Waffe, die
der
dann
ihn am Ende erschießt.
Nein, das ist die dann irgendwann bei diesem Rebellen auftaucht.
Ah.
Also das entscheidende Überbleibsel von Cyril ist halt seine Waffe, die ihm halt abgenommen wurde. Und alles andere, das ist eine Figur, an die wird sich niemand mehr erinnern, auch in Star Wars nicht. Und also selbst über Deirdre wird es irgendwelche Aufzeichnungen geben, weil die ja halt im Gefängnis saß und halt dafür schuldig gemacht wurde, dass die Pläne rauskamen. Aber Cyril ist einfach weg.
Ja.
Ist einfach vielleicht seine Mutter.
Ja.
Aber auch nur, wenn er Glück hat.
Genau. Und was wir bei der Serie jetzt eben haben, ist nochmal einen viel tieferen Blick ins Imperium und wie das so hinter den Kulissen funktioniert und aussieht und wirkt. Finde ich auch einen interessanten Blick, was eben nochmal zeigt, ja, das, was ihr schon angesprochen habt, wie das Individuelle so komplett unter den Bus geworfen wird in diesem bürokratischen System und halt auch wie das der Faschismus einfach so ein effizientes bürokratisches System einfach so an sich ziehen kann und für seine Zwecke dismanteln kann.
Ja, und das sehen wir auch dann in Mando angedeutet, wie das auch das Problem dann in der New Republic ist. Was ich halt vorher meinte mit, es ist halt nicht revolutionär, weil sie genau das System wieder aufbauen, was sie davor hatten. Hm. Was ich gerade nochmal drüber nachgedacht habe, ist, also es ist schon sehr klar, woran sie sich orientieren. Also es ist ja, also Tony Gilroy hat ja gesagt, diese Konferenz, die wir am Anfang sehen von
Wannsee.
Genau, also hier die Gorman-Konferenz, wo er sagt, ja, da gab's doch, da haben doch die Nazis hier irgendwie bei Schnittchen die Endlösung diskutiert und das wollte er halt in Star Wars reinbringen. Ja. Und das ist ja sehr eindeutig und das auch quasi das hier so, dass nicht die Wannsee-Konferenz, aber so das Adlerhorst hier Wolfschanze und so nachgebildet hat. Ich finde aber, das verdeckt so ein bisschen, dass der, also das ist halt der faschistische Anteil, aber es ist immer noch The Empire und wenn man mal Star Wars abzieht, was wurde davor immer The Empire, also quasi mit dem Artikel The Empire genannt? Das war ja das britische Imperium zu seiner größten Ausdehnung, also bis halt vor dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Das war The Empire. Und das waren natürlich auch andere Kolonialsysteme, aber da war ja Deutschland immer so ein bisschen der Loser, der halt zu wenig Kolonien hatte, weswegen halt auch der Erste Weltkrieg losgegangen ist, unter anderem. Aber dieses ganze Gorman-Ding, das hat für mich auch diese ganzen faschistischen Anteile, aber das hat auch sehr viel von, keine Ahnung, Großbritannien in Indien, so
ja,
unter dem britischen Raj und da werden jetzt einfach Linien gezogen und Sykes-Picot und was weiß ich und auch dieses Embedded Journalism, das hat jetzt für mich nicht was vom Empire, aber halt, keine Ahnung, Irakkrieg, Embedded Journalisten, die dann sagen, ja, hier stoßen unsere tapferen Truppen in den Palast von Saddam hervor, wo ja auch hinterher rauskam, das hat gar nicht, also war schon Diktator, keine Frage, aber es hat gar nicht gestimmt, dass der Massenvernichtungswaffen, das ist einfach gelogen. Und das ist ja, also kann ich mir gut vorstellen, Tony Gilroy ist ja wahrscheinlich in einem Alter, wo er diese ganzen Irakkriegsgeschichten sehr live miterlebt hat und er ist offensichtlich ein sehr politischer Mensch, dass ich mir vorstellen kann, dass er da eher an Irakkrieg gedacht hat und wie dieser Irakkrieg konstruiert wurde, also jetzt, Entschuldigung, ich muss kurz Chomsky erwähnen, ich weiß, viele Leute stöhnen jetzt auf, aber hier Manufacturing Consent, also wie hier auch über Journalisten diese Propaganda verbreitet wird, auch spannend, das erste Mal, dass wir überhaupt Journalisten in Star Wars sehen und was sind sie, sind einfach Sprachrohre des Imperiums, also auch eine ganz klare Aussage, was Massenmedien, also welche Aufgabe Massenmedien für Tony Gilroy jetzt in diesem Setting haben.
Stimmt, das war ja vorher eigentlich immer so ein Meme, dass es keine Journalisten in Star Wars gibt, ne?
Ja.
Ja.
Und das erste Mal, wenn welche sind halt solche Fox News Nachrichten.
Ja. Nee, das genau das nämlich finde ich nicht. Fox News, das sind ja keine, die, sag ich mal, eine eigene Agenda verfolgen. Das sind für mich BBC-Journalisten, die sich dann halt einfach hinstellen und halt einfach das erzählen, was ihnen der Pressesprecher vom Imperium gesagt hat. Das macht aber nicht Fox News, sondern das machen halt klassische Medien unter anderem auch.
Das macht aber auch Fox News.
Ja, aber was wir dort gesehen haben, ist nicht Fox News. Fox News ist nochmal ein bisschen was anderes. Das ist halt, also mir geht es darum klarzustellen, dass es jetzt nicht eine besonders schlimme Art von Journalismus, der betrieben wird, sondern das ist halt, also es wird gezeigt, wie ganz normale Korrespondenten Teil dieses Systems werden, auch wenn sie keine eigene politische Agenda wie Fox News verfolgen.
Ich finde, so genau werden die Journalisten uns nicht gezeigt, dass wir diese Motivation darin sehen, oder? Wir hören die doch nur einmal da, als sie dann wegfliegen von Gorman, hören sie doch dieses Radio-Dings, oder?
Ja, und wir sehen sie halt ständig, wir sehen sie doch viel öfter, wir sehen sie regelmäßig, wie sie da ihre Nachrichten einsprechen. Also wir sehen sie halt immer wieder, wie sie quasi genau das erzählen, was in das Imperium. Aber
sind nicht die, die wir sehen, die Gormans, die sagen, wir wollen die echten News rausbringen?
Nee, das sind, die sagen ja hier, die Gormans machen da Rebellion und hier hat jemand einen Anschlag gemacht.
Sondern ich meinte die, wo die Freundin von dem Kollegen von Aes Kassian.
Nee, aber wir sehen doch ganz häufig, wie die auf diesem Platz stehen und in ihre Kamera sprechen. Wie halt jede BBC- oder ARD-Schalte funktioniert.
Okay.
Ja.
Ja.
Genau, ich würde nochmal meinen Punkt ein bisschen weitermachen mit den Rädchen im System. Mhm. Weil, also klar sind das schon auch Faschisten, die überzeugt sind, größtenteils von ihrem System, aber das bringt ja trotzdem auf der Ebene nichts. Also das nimmt ja trotzdem auf der Ebene nichts davon weg, dass auch sie trotzdem vom System auch unterm Daumen sind. Also dass auch findest sie das sozusagen unter, ja, dass sie austauschbar sind, dass sie, die berechnen sich, die malen sich das zwar so aus für sich individuell, aber eigentlich leiden sie genauso drunter. Das soll sie jetzt von keiner Schuld oder sowas wegnehmen. Das nicht, aber es gibt halt immer, man sieht halt, wie sich diese Kaskade so nach oben aufbaut. Also Cyril wird von Deidre mehr oder weniger ausgenutzt und Deidre wird dann eben, weil sie zu gut gearbeitet hat und hier eben ihr die Dokumente weggenommen worden sind, wird sie auch ausgetauscht und dann wird Partagas über ihr wird auch ausgetauscht und Krennic wird von Tarkin dann im Film umgebracht und auch ausgetauscht.
Ja.
Und so geht das halt bis ganz oben. Der Einzige, der davon profitiert, ist am Ende Palpatine ganz oben dran.
Ja, ich finde, ich würde gerne nochmal fragen, findest du, dass die wirklich überzeugt vom Imperium sind? Also, weil ich finde, Cyril in The New Republic hätte genauso gut funktioniert. Oder Cyril, keine Ahnung, 100 Jahre vorher.
Aber jetzt mal alle außer Cyril? Also ich würde sagen, er ist der Opportunist halt.
Ich glaube,
Deidre am meisten natürlich.
Ja, aber ich kann, also Deidre.
Also Deidre ist total überzeugt.
Vom Empire oder davon, ja, dass sie Karriere machen möchte?
Die will auch Karriere machen, aber die ist für mich die überzeugteste. Sie will Karriere machen, Krennic will Macht. Sie will gar nicht Karriere machen, um Macht zu haben, sondern sie will Karriere machen, um Karriere im Imperium zu machen.
Ja, aber wenn das jetzt New Republic wäre oder hier 200 Jahre vorher, dann hätte sie ja genauso gut Karriere machen können.
Ja, aber sie will genau in diesem System Karriere machen.
Mir fällt gerade noch.
Ich glaube eher, sie will halt jetzt Karriere machen und es ist ihr egal, welches System existiert.
Mir fällt gerade noch ein vielleicht offhanded Vergleich auf ein. Partagas ist, glaube ich, am ehesten so ein Law and Order nach dem Wort des Gesetzes Typ. Und wenn er bei einer Polizei arbeiten würde, die nicht unter so einem Faschismus-Ding wäre, wäre er, glaube ich, am ehesten so ein Captain Holt-Archetyp.
Es ist für Cyril und für Deidre und für Partagas vollkommen egal, in welchem System sie sich befinden, von dem, was wir in Star Wars bisher gesehen haben. Weil in allen Systemen können sie Karriere machen. Wir haben jetzt kein System, was jetzt irgendwie eine Räterepublik ist oder so. Sondern es sind alle Systeme, die irgendeiner Weise hierarchisch organisiert sind, wo man aufsteigen kann im System. Und was ich glaube, wichtig ist, da mitzunehmen, ist, der Faschismus funktioniert halt so gut, weil er genau solche Opportunisten begünstigt. Die können in anderen Systemen auch gute Arbeit machen, aber im Faschismus wirst du halt dafür belohnt, dass du dich halt so opportunistisch verhältst und dass es dir auch in gewisser Weise egal ist, was passiert und dass du eben nicht überzeugt bist. Und ich habe jetzt zufälligerweise auch es gab mal so einen Spielfilm über die Wannsee-Konferenz, wo sie quasi mehr oder weniger anhand der Protokollen ein Drehbuch geschrieben haben. Und da muss ich zum Beispiel an Adolf Eichmann denken. Das ist ja so das Paradebeispiel für Banalität des Bösen, der ja dann in Jerusalem vor Gericht saß und gesagt hat, ich habe nur Befehle befolgt. Das ist ja quasi der, wo dann quasi dieses, ich habe nur Befehle befolgt, überhaupt herkam. Mhm. Und wo es, also die reden ja, und was ja auch Tony Gilroy gesagt hat, die reden halt bei Schnittchen über die Ermordung von 6 Millionen oder eigentlich 11 Millionen Menschen, was der Plan war. Und nebenher geht's halt um Bürokultur und ob die Sekretärin bei ihm glücklich ist und wer jetzt welche Aufgaben hat und wer welche Zuständigkeiten hat. Also ein ganz normales Meeting eigentlich. Und ich glaube, das ist das Kernelement vom Faschismus, dass eben das so banal ist und dass es eigentlich ein ganz normaler Bürojob ist, wo das egal ist, ob du da jetzt mitmachst oder nicht. Das ist bei anderen Systemen eben nicht so. Das ist bei, keine Ahnung, im Römischen Reich, wenn du da nicht überzeugt warst, so, oder bei den Kreuzzügen. Niemand, der bei den Kreuzzügen mitgemacht hat, also gab es auch Opportunisten, aber der Kernpunkt war ja Deus Vult, also ich mache das hier, weil ich hier ein geheiligter Gotteskrieger von Papstes wegen bin. Und da gab es halt keine Schreibtischtäter sozusagen und oder nicht so stark. Und das ist halt, was hier auch Andor sehr gut zeigt, das Imperium ist ein Imperium von Schreibtischtätern. Und die wenigsten sind halt Darth Vader oder irgendwelche TIE Fighter, sondern die meisten sind halt irgendwelche Leute, die in Besprechungsräumen sitzen. Und ich glaube, das war auch so wichtig, dass wir halt also überlegen, wie viele Besprechungsräume wir gesehen haben. In Star Wars generell, große Besprechungsraum-Franchise. Aber hier ist ja der Besprechungsraum ein Mittäter. Die schlimmsten Sachen passieren immer in solchen Räumen.
Und wie viele Cubicles auch. Und eben dann Leute, die dann in den Cubicles sitzen und drauf achten, dass die Maße genau stimmen an diesem Raumschiff zum Beispiel. Und dass das nicht ein Zentimeter zu groß oder zu klein ist und solche Sachen. Ja. Die werden ja in der Serie auch dargestellt. Und ich musste gerade noch mal, wo du das ausgeführt hast, musste ich gerade noch mal an die eine Szene denken. Vielleicht könnt ihr euch denken, welche ich meine. Im Film The Zone of Interest, wo sie die Brennöfen planen und so drüber reden, wie als würden sie einfach nur zum Beispiel so einen Stahlhochofen planen, der dann eben eine gewisse Anzahl an Units an Stahl erzeugen soll pro Tag. Und es ist aber klar, worüber sie eigentlich reden, aber sie sprechen es halt auch nie aus.
Und also ich würde gerne noch eine Sache quasi unterstützen und einer widersprechen wollen. Unterstützen, also dieses mit dem kleinen Rädchen und ne, Schreibtischtäter und so. Ich glaube, das unterstützt halt sehr stark auch dieses vor dem eigenen Gewissen nicht verantwortlich sein müssen oder nur ganz bedingt, nur für einen ganz kleinen bedingten Teil des Ganzen und sich deshalb so ein bisschen rausreden können in eigenen Schuldfragen an irgendwelchen Sachen. Weil das ist ja, also wir sehen ja da niemanden, der jemals Reue hätte aufgrund von eigener Schuld, die ihm klar wird, sondern denen wird, die sind ja alle, also sie bereuen, dass sie irgendwelche Fehler gemacht haben oder so. Patergast, kurz bevor der sich selber erschießt, der erschießt sich ja nur, weil sein Ruhm oder seine Position jetzt vorbei ist und er weiß, er würde jetzt halt in den Knast kommen und dann bringt er sich lieber um. Oder auch Deirdre, die denkt ja jetzt nicht, ach scheiße, ich habe jetzt daran mitgebaut, dass diese große Waffe, die Massenvernichtungswaffe ist, gebaut wurde. Das spielt ja überhaupt keine Rolle in dieser Serie und das finde ich gut, dass das nicht tut.
Weißt du, was ich tatsächlich einen spannenden Kniff finde? Wenn jetzt Deirdre quasi so eine Art Widerstand, also sich quasi so als Widerstands, so persilscheinmäßig, sich als Widerstandskämpferin verkauft.
So tut.
Ja. Ich muss nämlich hier auch wieder diesen Wannsee-Konferenzfilm denken, wo der, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, ist auch egal, war ein Nazi, der hat auf jeden Fall die Judengesetze mitgeschrieben. Und dann ging es ja darum, Halbjude, Vierteljude, was auch immer, wo er meinte, nee, hier Halbjuden und Vierteljuden, das dürfen wir nicht machen, weil ich habe ja diese Gesetze geschrieben und da ist das schon alles geregelt. Und der hat hinterher halt versucht zu sagen, na, ich wollte ja den Holocaust aufhalten und die Halbjuden schützen. Aber eigentlich, was in dem Film klar wird, ging es einfach nur darum, dass nicht sein Gesetz angegriffen wird, weil er hat dieses scheiß Gesetz geschrieben. Und das finde ich tatsächlich einen spannenden Kniff, wenn wir Deirdre jetzt nochmal auf All People wiedersehen und die dann jetzt in der New Republic so als Widerstandskämpferin zelebriert wird und dann natürlich irgendwie dann auch rauskommt, was sie wirklich gemacht hat oder ihr wahres Gesicht herauskommt. Aber das finde ich nochmal spannend, dass wir quasi jetzt, wo wir so viel Nazi in Star Wars nacherzählt haben, diese Persilschein-Geschichte, die jetzt auch schon angesteuert wurde hier mit dieser ganzen Geschichte mit Dings, du weißt schon, was ich meine.
Nee, gerade gar nicht.
Diese Empire-Leute, die dann resozialisiert werden auf Coruscant, wo es dann so eine ganz, war das in Mando? Wo die dann quasi so resozialisiert werden, aber gleichzeitig erkennt man so die ersten Anzeichen der First Order. Und da nochmal Deirdre, das fände ich echt spannend, wenn wir Deirdre da nochmal wiedersehen, also bei allen so, ja, Recycling von Charakteren nimmt langsam überhand, aber ich glaube, diese Figur ist vielleicht noch nicht auserzählt.
Ja, ja. Und ich wollte noch einer Sache, also das heißt widersprechen, aber es fiel vorhin der Satz, sie leiden ja genauso drunter, davon würde ich mich schon distanzieren wollen, weil ja, sie sind nur kleine Rädchen und ja, sie reporten nur eine Ebene höher und so weiter und da kann sehr viel vor dem eigenen Gewissen verleugnet werden, aber Entscheidungen kann immer noch jeder treffen und es gibt ja auch, gerade in dieser Serie wird uns ja ausgiebig vorgeführt, wie Leute die Entscheidung treffen, der Rebellion beizutreten. Und da würde ich sagen, dass das gerade nicht die Aussage der Serie ist.
Ja, ich versuche es nochmal umzuformulieren, vielleicht ein bisschen zu präzisieren. Ich glaube, Leute, die wollen ein bisschen darstellen, dass Leute, die dem Faschismus anhängen sind, so ein bisschen üben so ein bisschen selbstschädigendes Verhalten aus. Weil sie nicht bemerken, dass sie sich auch im Endeffekt selber damit schaden. Sie wollen anderen schaden, aber sie schaden auch selber sich damit.
Aber wenn jetzt Deirdre nicht aus Versehen zu viel gelesen hätte, sondern schön weiter ihren Job gemacht hätte, die hätte halt weiter ihre Karriere gemacht. Also hätte sie jemals am Ende ihres Lebens gedacht, ich habe mir geschadet durch mein Engagement im Faschismus? I don't think so.
Nee. Und das ist ja auch der Punkt, wo Andor mit uns ein bisschen spielt. Weil wir alle haben ja wahrscheinlich so ein bisschen gedacht, na, wer läuft hier zur Rebellion über? Da gibt's doch irgendwann so diesen Turn und dann gibt's so den Redemption Arc und das wird halt eben nicht gemacht. Und das finde ich gut, weil es eben nicht so dieses, ja, und dann finden sie das so schlecht und dann kommen sie doch drüber, sondern die finden das halt schlecht, weil sie halt nicht die Gewinner sind. Aber die haben in keiner Sekunde irgendeine Form von Skrupel. Und wo du meintest, ihr Gewissen spielt überhaupt keine Rolle, weil das ist ja genau das, was bei Mon Mothma das Problem ist. Die ist im Grunde ihrem Gewissen verpflichtet.
Ja.
Und das hält sie halt davon ab, wirklich da Karriere zu machen. Und das ist ja schon in ihr angelegt. Das ist ja was, was sie irgendwie schon bevor das Empire war, mitbekommen hat, weil die ja quasi nicht zur Rebellion kommt, weil sie da irgendwie drüber stolpert und denkt, ach, das ist eine gute Sache, sondern sie hat ja wohl Gewissensbisse von Anfang an gehabt und hat ja sofort gemerkt, okay, das ist nicht ganz richtig, was hier passiert. Und dann versucht sie, mit der Rebellion zu helfen.
Ja, und das mit dem, dass es kein Umwenden gibt, das finde ich auch, es zeigt nochmal, wie stark Endor als Serie ist, also eine andere Star Wars-Serie hätte wahrscheinlich diesen Moment genommen, wo Cyril da auf dem Platz ist, mit diesem Kamerapan um ihn rum und es wäre ein Flip um 180 Grad draus gefolgt.
Und dann hätte er Rise Skywalker geküsst. Also, wo du es gerade gesagt hast, ist es ja literally, was dann am Ende von Rise of Skywalker passiert ist.
Ja, bisschen schon, ja.
Und wenn du denkst, Hux, genauso. War ja dann auch auf einmal der große Spion für die Resistance.
Ja.
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 So, und jetzt müssen wir natürlich noch.
Ich würde noch kurz nochmal den Punkt erklären mit dem Puppenspiel.
Ja, sehr gern.
Also ich finde, man sieht halt schon so ein bisschen, dass es, die Serie zeigt nochmal, dass es so ein bisschen graduell alles funktioniert hat. Also es ist jetzt nicht so am Ende von Episode 3 er nennt sich Palpatine zum Imperator und danach ist auf einmal alles umgedreht, sondern also alles auf Faschismus gedreht, sondern das ist so ein langsames Schritt für Schritt abbauen und zentralisieren, weil es gibt ja in der Serie sogar noch den Senat, der dann erst später abgeschafft wird, aber der ist halt nur noch so ein Puppenspiel und dann werden halt schwülstige Reden geschwungen und ja, das passiert dann nicht mehr.
Das ist natürlich auch ein bisschen lore-bedingt, weil halt in Episode 4 deutlich gesagt wird, jetzt wird der Senat aufgelöst.
Ja, und ich glaube halt auch, dass Palpatine den sich auch noch bewusst so gehalten hat, um den Anstrich zu geben.
Ja, ja. Glaube ich auch.
Und dann gibt's eben das Ganze, was sie eben mit diesem Propaganda-Skin-Bin auf Grumman gemacht haben, was ja wahrscheinlich bloß ein, wirkt wieder das Archetypische an Star Wars, ein Beispiel ist für Sachen, die immer wieder in dieser ganzen Galaxie passieren. Und auch diese ganze Sache mit dem ISB, das ist ja sozusagen auch schon, das hat ja auch schon ein Verfallsdatum von Anfang an von der Serie. Weil sobald der Todesstern fertig ist, wird das eben aufgelöst. Ja,
voll.
Was dann noch zentralisierter ist.
Genau, und ich meine, es ist ja, also die Serie ist ja literally eine Übergangsserie. Ne, wir haben sonst immer Übergangsstaffeln oder so. Und diese Serie ist eine Übergangsserie, aber das macht sie halt so stark, weil sie genau diese Übergangszeit halt so gut darstellt.
Ja.
Und da müssen wir vielleicht dann auch nochmal darüber sprechen, dass wahrscheinlich die Serie auch deshalb gerade so gut ankommt, weil sie genau zur richtigen Zeit erscheint. Max Snyder hat ja vorhin in seinem Audiokommentar gesagt, unfreiwillig. Ich würde sagen, dass da
schon
auch schon sehr freiwillig einiges von ist, aber es ist schon, also wenn man Reviews liest, es gibt keine Review von dieser Serie, die ohne einen Trump-Verweis auskommt. Es sind alle möglichen, ja, es geht um Putin, es geht um Netanyahu, es geht um all diese großen Konflikte, die gerade um uns rum sind. Es geht um die AfD, es geht um Italien hier, Meloni und so weiter. Also jede Review findet irgendwie einen anderen politischen Spin, wie man es auf die heutige Weltlage projizieren kann. Und genau, das, ich glaube, deshalb fühlt es sich vielleicht auch so ein bisschen warm an, gerade so eine Serie über Faschismus zu gucken, weil es auch eine Serie über die Rebellion ist.
Ich würde da gerne nicht widersprechen, aber den Blick ein bisschen weitermachen, weil Star Wars war immer schon eine Serie über den Faschismus oder ein Franchise über den Faschismus, weil George Lucas hat deutlich gesagt, dass halt die Rebellen in Episode 4, das ist der Vietcong und das Empire ist halt die USA. Und das ist ein Film aus den 70er Jahren. In den 70ern war eine hochpolitisierte Zeit. Er hat natürlich auch sehr viel von Dune geklaut, bei Dune ist auch klar, die Freemen, das sind die Mujahedin in Afghanistan und quasi das Empire ist halt wieder die USA. Und dann die Prequels, wo wir uns alle drüber lustig gemacht haben. Ja, Taxation of the Trade Routes, das ist ja, also was ist denn das für ein abstruses Thema? Und wenn der Film heute rauskommt, wir sagen, nein, George Lucas, der hat den Zeitgeist getroffen. Taxation of the Trade Routes, das ist das Thema des Jahrtausends. Und ich glaube, George Lucas, der ist wahrscheinlich nicht so der Autor wie Tony Gilroy, der sagt, ich will jetzt hier so ein politisches Thema aufmachen. Aber der, wenn man sich anschaut, was der für Sachen, der hat er immer über dieses Thema gemacht. Es ist halt gefährlich, wie aus Demokratien Diktaturen werden. Das exerziere ich jetzt hier an den Prequels einmal durch. Wie jetzt quasi dieser kleine Junge, Anakin Skywalker, der eigentlich sich den Jedis anschließt und was Gutes machen will, vom Faschismus und vom Imperator korrumpiert wird, der hat halt immer noch seinen Jedi-Wu-Wu-Quatsch da reingemacht und das hat ihm vielleicht hinten raus ein bisschen geschadet. Ich glaube, George Lucas war auch am Schluss des Tages einfach an Abenteuergeschichten interessiert. Aber das ist halt, Star Wars ist immer eine Serie auch über die Tücken von Demokratie und Parlamentarismus und wie sowas zu Faschismus werden kann und quasi der Weg in den Faschismus, der ist in Star Wars immer präsent. Der ist ja natürlich jetzt auch dadurch, dass ihnen nichts Neues einfällt, auch in den Postquels, wie nennt man das? Sequels angelegt. Post-Quels. Also dass da quasi wieder der eine Art von Empire aufbäumt. Das macht halt Andor extrem deutlich, aber man darf jetzt nicht so tun, als wäre das in Star Wars noch nie passiert.
Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass es in den letzten Jahren auch einige Star Wars Produkte gab, die das auch wollten, aber nicht so gut umgesetzt haben.
Ja, und auch einige Star Wars Produkte, die mehr an Jedi Wuwu interessiert waren.
Genau, und da würde ich halt sagen, da ist das hier schon die gerade den Rebellion-Faktor auch so heraus, also ja, man kann auch sehr viel Faschismus darin finden, aber halt auch so viel Rebellion. Und das meine ich mit, es fühlt sich so warm an für mich, diese Serie zu gucken.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass das mit dem Unfreiwilligen vielleicht sich eher auf die zweite Staffel beziehen lässt, weil nochmal zur Geschichte zurück, wir hatten ja 2022 die erste Staffel rausgekommen, also die ist klar von Trump 1 informiert gewesen. Aber ich glaube schon, dass die zweite Staffel mit dem Mindset noch geschrieben wurde, okay, Trump 1 ist jetzt vorbei und wir können noch schreiben, wie viel schlimmer es hätte noch werden können, aber wir hoffen natürlich, dass es kein Trump 2 gibt. Und ja, da das sind sie wahrscheinlich auch ein bisschen von der Zeit eingeholt worden.
Es hätte auch durchaus sein können, dass Tony Gilroy schon wusste, dass Trump gewinnt und der Drift der Welt hat sich ja auch jetzt durch Trump nicht großartig durchs, also das war, der Drift war ja immer schon klar, wohin es gehen wird.
Was meinst du mit immer schon?
Naja, dass
seit die es Welt, Andor gibt.
Ja, das, also die Schlagrichtung war ja immer die gleiche gewesen. Also ich finde, zu sagen, dass das jetzt quasi so zufällig den Zeitgeist trifft, verfehlt ein bisschen, mit welchen Hintergedanken diese Serie gemacht wurde. Würde ich jetzt so nicht sagen, ja, über die Serie.
Ich sag ja nicht zufällig. Ich sag ja halt bloß, dass die erste Staffel noch informiert ist davon, was passiert ist. Aber ich glaube schon, dass die Hoffnung da war, dass das nicht nochmal wiederkommt.
Wir haben alle noch an dem Tag, als die Wahl war, gehofft, dass Trump nicht gewählt wird.
Das stimmt, aber ich glaube, die Serie ist nicht geschrieben mit der Hoffnung, dass es hoffentlich nicht wieder passiert, sondern die Serie ist da geschrieben mit, wir müssen alle wachsam sein und alle unserem Gewissen zuhören, wenn wir quasi bei Mon Mothma bleiben. Und uns sozusagen alle innerlich der Rebellion anschließen. Also es ist ja auch diese
ja, das würde ich auf jeden Fall
unterschreiben. Wie heißt der? Patagas?
Ja.
Am Schluss diese Rede hört, wo ja der Typ sagt, die Rebellion hat Armeen, die bereitstehen, von denen wir noch gar nichts wissen. Das ist ja also quasi ja so nochmal der Rückgriff auf das Ende der ersten Staffel. Dass quasi alle mit in diese Rebellion mit einbezogen werden. Dass man sagt, ihr seid alle Teil der Rebellion oder ihr seid Teil des Systems. Ich glaube nicht, dass das so nach dem Motto ist, ja, hoffentlich passiert es nicht wieder, sondern wir müssen alles dafür tun, dass es nicht, also selbst wenn Tony Gilroy davon überzeugt gewesen wäre, dass Trump nicht wiedergewählt wird, ist, glaube ich, die Aussage gewesen, wir müssen aktiv dagegen arbeiten, dass es nicht nochmal passiert und nicht, ja, zum Glück haben wir jetzt nochmal gerade die Kurve gekriegt, sondern ich glaube, Tony Gilroy war überzeugt, naja, wenn es jetzt Biden nochmal macht oder wenn es dann Kamala Harris wird, es wird immer wieder versucht werden und dann wird es halt schon einen anderen Typen geben, der genauso schlimm ist wie Trump. Das ist auch die Geschichte über Trump. Trump ist ja nicht der alleinige Imperator, der alles steuert. Also das ist ja auch ein bisschen was vielleicht hier Star Wars ein bisschen falsch darstellt, dass es so einen gibt, der alle Fäden im Hintergrund zieht, sondern dass ja bei Trump ganz klar ist, okay, das ist eine Gruppe von Menschen, die seit Jahrzehnten auf diesen Moment hingearbeitet haben.
Ja.
Aber so oder so, vielleicht zum Abschluss des Themas zu kommen, es ist ja immer auch die Frage, was Sci-Fi ausmacht und was gute Science-Fiction ausmacht. Und da, glaube ich, haben wir hier ein Paradebeispiel davon, was gute Science-Fiction ausmachen kann, indem sie eben der Realität einen Spiegel vorsetzt und sozusagen in einer fiktionalisierten, übertechnologisierten Science-Fiction-Welt parabolisch Probleme aufzeigt.
Ob Star Wars Science Fiction ist, könnte man jetzt nochmal diskutieren.
Oder übertechnologisiert. Also es ist zwar eine Weltraumwelt, sag ich mal so, aber so viele Sci-Fi-Themen kommen jetzt in Star Wars auch hier nicht vor.
Aber die Sache mit dem Spiegel stimmt ja trotzdem.
Das stimmt. Also sag ich mal so in fiktionalisierten Geschichten. Das kann ja auch.
Sagen wir Fantasy. Gute Fantasy macht das auch.
Ja, genau. Also gute Fantasy im Sinne von Fantasie und nicht im Sinne von Dungeons and Dragons. Hätte das ja genauso gut auch ohne Weltraum machen können. Aber es ist jetzt halt nur mal mit Weltraum gewesen. Aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt ein Zeichen von guter Sci-Fi ist. Das ist für mich nochmal ein bisschen was anderes.
Findest du? Also, das ist jetzt vielleicht ein anderer Podcast, aber ich finde gute Sci-Fi macht immer auch was mit dem Spiegel der Gesellschaft.
Ja, im Sinne von, Aber da muss es schon ein bisschen auch um Science gehen.
Ja, ja, ja. Aber und? Nehmen wir an, wir haben beschlossen, etwas ist Sci-Fi, dann ist es dann gut, wenn es der Gesellschaft einen Spiegel vorhält.
Ja, aber einen anderen Spiegel.
Und ja. Ist politisch. Und das gilt hier, ja. Kann man auch wieder auf alle Star-Franchises anwenden. Star Wars ist in den besten Fällen politisch. Star Trek ist sowieso immer politisch. Und Stargate kenne ich nicht.
Stargate ist auch sehr politisch. Ich würde halt sagen, alles ist politisch. Die besten Serien sind sich halt ihrer Politik bewusst.
Sehr gut, das wollte ich auch sagen. Hast du, so einig waren wir uns den ganzen Podcast noch nicht.
Oder wie jetzt Rosa Luxemburg gesagt hat, unpolitisch zu sein bedeutet, politisch zu sein, ohne es zu merken.
Das heißt, wir haben jetzt das Segment mit Marx begonnen und wir beenden es mit Rosa Luxemburg.
So wie es Gott wollte.
Sehr schön. Ja.
Und vielleicht noch mal der Call to Action. Schreibt uns auch gerne noch mal, was ihr so von
Star Wars haltet.
Star Wars Andor Staffel 2 haltet und von der politischen Diskussion und Einordnung zu dem ganzen Thema.
Genau.
Schreibt uns gerne noch mal was dazu.
Wir sind sehr gespannt.
Jan, auch noch mal deine Vergleiche. Star Wars Bochum war Staffel 1. Was haben wir jetzt?
Star Wars Ruhrgebiet, was haben wir jetzt? Ja, bitte. Und also im Zweifel, was ihr übrigens auch immer machen könnt, ihr seid wahrscheinlich sowieso in der Lounge und macht einfach da eine Sprachnachricht und die können wir dann hier als Audiokommentar abspielen. Also ihr braucht kein fettes Equipment, um hier einen Audiokommentar reinzuschicken. Ja, ja.
Ihr dürft auch eure Projekte nennen.
Im Zweifel müssen wir halt einen Werbejingle davor schalten.
Und wird uns Schleichwerbung vorgeworfen.
Sehr schön. Gut, damit verabschieden wir Cassian Andor ins Licht der Atomwelle.
Aufgehenden Star Wars Death Star Bombe.
Ja. Bleibt alles anders. Übrigens, lustiges Titbit noch, was ich immer lustig fand, war die Titel von Radio Tatooine zu Andor zu sehen, weil sie immer ein Andor-Wortspiel gemacht haben mit Ändern oder Anders oder.
Ah, ja. Verstehe. Sehr gut.
So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aus dem Faschismus wieder rausfinden und ich glaube, das können wir ganz gut machen, indem wir uns jetzt nochmal unseren Kulturpicks widmen.
Ja, ich habe noch was letzte Woche passiert ist und was mir wirklich gefallen hat dieses Jahr, ist Eurovision 2025, weil ich fand das Line-Up sehr stark. Ich höre auch immer noch sehr gerne die Playlist und es gibt sehr viel, deutlich mehr Lieder auf der Playlist, die ich feiere, die ich toll finde, die ich gerne höre und ich habe eigentlich dieses Jahr wirklich kaum langweilig Skip-Moment drin. Das war in anderen Jahren vielleicht schon mal ein bisschen anders, aber dieses Jahr bin ich sehr von dem Gesamtline-Up sehr, sehr begeistert gewesen und auch die Show fand ich toll, diese riesige Bühne.
Die Bühne,
mit diesem riesigen Rahmen, der das einfach eingerahmt hat sozusagen und auch noch komplett mit LED-Screens sozusagen behangen war und immer noch sogar bei der Title-Card-Lasershow immer mit eingebunden war, fand ich einfach sehr. Eurovision ist auch immer schon so ein bisschen Fernsehtechnik-Porno.
Auf jeden Fall.
Ich immer sage, Leistungsschau der Bühnenbauer.
Ich sehe es ja beim Line-Up tatsächlich ein bisschen anders. Ich fand das Line-Up insgesamt eher schwach dieses Jahr. Also, aber es gab trotzdem absolute Highlights dabei. So. Aber die Show, ich fand die Show so geil dieses Jahr. So geil. Mit Hazel auch. Mega.
Ja, und im Finale dann eben noch mit Michelle Hunziker.
Ja.
Und es kann natürlich auch sein, dass bei mir so ein bisschen der Abstand oder die Pause jetzt zwischendrin den Effekt noch mal stärker gemacht hat. Weil letztes Jahr war ich ja gerade in Spanien im Urlaub, wo das war.
Und das war das hervorragend beste Jahr des Jahrzehnts, würde ich sagen. Von daher könnte das wirklich sein.
Und vor 2 Jahren haben wir alle nur die Halbfinals gesehen. Da waren wir ja verhindert.
Da war so eine Hochzeit am Finalabend. Ich erinnere mich.
Ja, stimmt, wenn man die beiden letzten Jahre nicht gesehen hat, dann war dieses Jahr schon wirklich gut.
Ich kann mich noch erinnern, bei der Hochzeit, da haben wir ja immer dann bei dem Barpersonal reingehört, okay, wie sieht's denn aus? Oh, Schweden ist vorne, ja, Schweden gewinnt, ja.
Ja, ist auch schon besser, dass wir das nicht gesehen haben. Hätten wir uns so aufgeregt.
Wichtigste Frage aber noch zum Abschluss, Erik, hattest du ein Bingo?
Ja, ich hatte ein Bingo.
Sehr gut, Christopher und ich nämlich nicht.
Ja, ich habe hier echt die Stiefmutterkarte bekommen.
Sehr gut. Eurovision.
Also kein volles Kartenbingo, aber zwei Zeilen hatte ich am Ende voll.
Top.
Rebecca, du hast auch eine Sendung, die ähnlich umfangreich ist.
Ähnlich und ähnlich episch auch wie der Eurovision Song Contest. Ich picke heute mal was ihr hoffentlich eh schon alle kennt, aber es ist mein Herz geht gerade danach, weil mein Podcatcher ist gerade gefüllt oder vielleicht auch schon nicht mehr so gefüllt mit den verschiedenen Ausgaben vom Rasenfunk Royal. Das ist die Saisonabschlusssendung vom Rasenfunk. Und wenn ich sage Saisonabschlusssendung, dann meine ich eigentlich 20 Sendungen, 18 über die einzelnen Vereine, plus eine über die Torhüter, plus eine über die Taktikentwicklung. Das heißt, Max reißt da sowas von was ab in diesen Wochen ab Saisonende. Und wir hatten zum Glück letztes Wochenende zwei längere Autofahrten und konnten schon ganz viele Segmente hören. Und wenn ich wir sage, dann hat Christopher neben mir geschlafen und dabei ist dieses ganze Fußballwissen in ihn eingedrungen. Das kommt mir auch sehr zugute. Und ja, das ist einfach die beste Fußball-Bundesliga-Berichterstattung, die es gibt, diese Sendung mit lauter tollen ExpertInnen für ihre Vereine. Und falls ihr das noch nicht kennen solltet und irgendwie euch für Fußball interessiert, hört da mal rein.
Ich wünsche St. Pauli sehr viel Glück mit ihrer neuen Genossenschaft. Habe ich jetzt, das ist das, was am meisten hängen geblieben ist, wie St. Pauli quasi ihren Corona-Defizit mit einem Satz aufgeholt hat. Es war schon sehr spannend. Ich bin jetzt Fußballfan. Aber nur so Background-Information. Ich bin Fußball-Nerd, aber kein Fan.
Habe ich in 8 Jahren Beziehung nicht geschafft und einmal Rasenfunk Royal. Max, nee, ich danke dir.
Ich glaube, ich baue mir so eine Persona auf, dass ich kein Fußballfan bin, aber sehr viel über Fußball weiß. Mhm. Ich glaube, das ist gesund und wird mich auch sehr beliebt machen.
Und wie ihr vielleicht schon rausgehört habt, Becky hat es ja im Kulturpicks und nicht im Fremdpodcasten genannt. Das heißt, Becky ist dieses Jahr nicht im Wolfsburg-Segment zu hören, sondern Dennis der andere Wolfsburg-Kandidat.
Du warst in der Schattenredaktion, habe ich gehört.
Ja, ich war natürlich wie immer in der Schattenredaktion, wie er es bei mir auch immer ist. Genau, es wurde sich intensiv ausgetauscht vorher.
Sehr schön. Auch ich habe ein episches Unterfangen auf mich genommen. Ich bin jetzt irgendwie in so eine Anime-Schiene reingerutscht und schaue gerade ein Anime, was auch schon seit 10 Jahren abgeschlossen ist, Hunter x Hunter, also geschrieben Hunter x Hunter, aber ich habe jetzt gelernt, man sagt das X nicht, sondern nennt es einfach nur Hunter x Hunter. Oder
ihr Fans sagt Hunter x Hunter.
Oder vielleicht kennen ja Leute hier den anderen Anime Spy Family, wo auch ein X in der Mitte ist.
Spy X Family.
Ja, genau, wo man auch eigentlich Spy Family sagt. Und das ist, ich finde das schön, weil das ist kein Anime, wo, das ist quasi so im Comic-Bereich so, wo man sagt, ja, ich hab mal hier so eine Graphic Novel oder so gelesen und alle, die Comics lesen, das ist ja eher so niedere Kunst. Und dann, wenn man bei Anime ist, ich habe Neon Genesis Evangelion geschaut oder One Piece, wo man sagt, ja, das sind ja so die großen Vertreter, sondern Hunter x Hunter ist einfach ein schöner, klassischer Anime. Es geht darum, dass ein kleiner Junge Hunter werden möchte. Das ist sowas wie Pokémon-Trainer, aber ohne Pokémons. Und der hat halt einen besten Freund und die leben halt Abenteuer. Die Abenteuer bestehen auch teilweise einfach daraus, dass er quasi zu dem Freund nach Hause will, aber die Tür sehr schwer ist und man erstmal trainieren muss, kräftiger werden muss, muss immer kräftiger werden und sein Power-Level hocharbeiten. Und ich finde das so angenehm, weil das sind halt wirklich Geschichten, die so aus Kinderaugen erzählt werden. So, was ist das größte Hindernis in deinem Leben, dass dein Freund nicht rauskommen darf zu spielen? Und das ist halt, weil die Familie, die sind Assassinen. Und deswegen darf er nicht rauskommen zum Spielen. Also solche Geschichten werden dort erzählt. Und das macht einfach sehr viel Spaß und ist einfach eine sehr lustige Serie. Und es ist richtig so, ja, einfach macht einfach Spaß. Und ich entdecke gerade so den klassischen, nicht Graphic Novel, aber so quasi auf der Ebene Comic-Anime für mich. Und ist auch nicht so überlang. Ich meine, One Piece, das hat jetzt über 1000 Folgen. Da gibt es ja schon so, sag ich mal, Selected Readings, die man dann machen muss. Sondern das hat irgendwie so angenehme 150 Folgen, also 20 Minuten. Da kommt man schon gut durch. Und ist sehr kurzweilig, sehr lustige Kämpfe.
Und Anime. Der eine hat den lustigsten Namen aller Zeiten.
Welchen jetzt?
Dieser lange. Dolofrio, irgendwie sowas. Was? Wie heißt der denn? Golodrio, mit so vielen O's drin. Der eine.
Leorio.
Leorio.
Golofrio. Können halt alle, also der Hauptcharakter ist Gong und sein besser von
Gong und Leorio.
Ja, ja.
Und sie sagen das auch immer so eben.
Ich glaube, das ist die japanische Schreibweise von Leroy. Ich glaube, da hat jemand versucht, also er hat ein Japaner versucht, Leroy zu schreiben.
Das macht Sinn.
Und
ja.
Sind so viele Silben reingeraten.
Ja, das ist es.
Ja, ja, natürlich, ist ja klar.
Leorio.
Ja, es gibt halt einen Pedo-Clown. Das ist halt bei Animes immer so ein bisschen so, also es ist eine Serie für Kinder, aber es kommen immer Frauen mit sehr großen Brüsten vor und Leute, die komischerweise sich sehr stark von Kindern erregen lassen. Und das ist halt, also das ist halt nicht gut und das kann man auch irgendwie nicht rechtfertigen, aber das ist halt Anime. Und sag ich mal so, wenn ihr Animes genießen wollt, lest nie darüber, unter welchen Produktionsbedingungen die entstehen. Das ist quasi kurz vor Sklavenarbeit, was da passiert. Aber ansonsten hat mir das sehr viel Spaß gemacht.
Und ich habe noch einen kleinen Film mitgebracht. Oh. Und zwar einen lustigen Adventure-Abenteuer-Schatzsuche-Film auf Apple TV Plus, Fountain of Youth. Und ich glaube, der Christopher würde, also nee, der Christoph bei den Sneak-Poddern würde, glaube ich, sagen, ist schon großer Quatsch, aber es macht auch Spaß. Ich glaube, so würde er es einschätzen und es ist halt so. Es ist halt so ein Film über so ein Gemäldeklau-Typ, der denn so Gemälde zusammenbringen will. Also das ist also wirklich noch der ganz Anfang vom Film. Der bringt 6 Gemälde zusammen und dann sind da halt überall Buchstaben versteckt und die geben dann den nächsten Clou und dann wird halt sozusagen so eine Art Hinweise-Schnitzeljagd vollführt, um den Fountain of Youth zu finden, also den Jungbrunnen sozusagen. Und dann gibt es eben auch wieder noch eine shady Organisation, die da hinter ihm her ist und die ihn daran hindern will. Und es gibt auch noch den Polizisten, der halt erst auf den Fall aufmerksam wird durch die Gemälde und ihn halt die ganze Zeit wegen den geklauten Gemälden rankriegen will. Und da gibt es eben diese ganzen verschiedenen, ja, ich würde so fast sagen, typischen Tropes. Aber ich finde, es ist gut zusammengebaut und hat mir tatsächlich mehr Spaß gemacht als, sag ich jetzt, ja, ich sag's jetzt, es hat mir mehr Spaß gemacht als Final Reckoning.
Ah. Das ist ja hier, wie viele Filme macht eigentlich Guy Ritchie pro Jahr mittlerweile?
Ich glaube, das ist jetzt ein KI. Das ist jetzt Chad Ritchie, nicht mehr Guy Ritchie.
Chad Ritchie.
Und nachdem wir letztes
das
Mal
G
die
Hausaufgabe. GPT steht für Guy.
Nachdem wir letztes Mal die Hausaufgabe gegeben hatten an Team Schere, ich würde hier gerne mal die Sneakpot-Männer zu dem Film hören.
Das ist so lustig, weil während du von dem Film erzählt hast, war ich so, haben die den nicht schon besprochen? Aber ich habe ihn nicht gefunden.
Ich hätte gerne in deiner elfdimensionalen Matrix, die du aufgemacht hast, hätte ich jetzt auch die Dimension Quatschfilm, ist schon großer Quatsch und die andere Seite ist Kunstfilm.
Stimmt. Oh, sehr gut, sehr gut. Ist schon großer Quatsch bis Kunstfilm. Ja, das nehmen wir auf.
Genau.
Damit sind wir am Ende auch unserer Kulturpicks. Ich hoffe, das ist jetzt ein guter Puffer zwischen dem Ende der Sendung und dem Faschismus in alle Richtungen. und am Schluss haben wir, letztes Mal hatten wir keine Podcast-Grüße, aber diesmal grüßen wir einen Podcast. Ich glaube, Erik, du hast den mitgebracht, oder?
Ja, ich bin nochmal dran. Ich habe Podcast-Grüße mitgebracht und da steige ich mal kurz mit einer Frage ein. Was macht denn das Wort Deutschliteratur mit euch?
Ich habe ja Germanistik studiert. Jetzt
war ich die falsche Frau, das zu fragen.
Also sagen wir mal so, die Sachen, die ich im Deutschunterricht gelesen habe, haben mich dazu gebracht, dieses Studium anzustreben. Das heißt, für mich ist das eine sehr gute Erinnerung.
Ich habe den Dürrenmatt auch gerne gelesen. Also das einzige Buch, woran ich mich erinnere, aktiv.
Die anderen also scheinbar nicht, nur den Dürrenmatt.
Ich fand Faust auch spannend. Ist vielleicht ein bisschen kritisch, aber ich habe auch jetzt keine Aversion gegen Deutschliteratur.
Denn ich grüße diesmal den Podcast Laberfach. Das ist ein Podcast, der mir über die Anne, also die Kostümfrau, in die Podcast-Timeline gespült wurde und den ich auch sehr begeistert höre. Das ist halt ein Podcast, in dem reden immer vier Personen miteinander. Das sind meistens Abitur, also eine Deutschlehrer, die dann eben Sekt 2 oder Sekt 1 Deutschliteratur Bücher besprechen. Also eben entweder Abiturbücher oder auch Bücher, die schon vor der Abitur gelesen werden. Und da haben sie meistens immer noch jemanden zu Gast, der oder die ihr dann eben ihnen dann das aktuelle Buch mitbringt. Mhm. Und dann zuletzt hatten sie Thomas Mann, der Zauberberg. Und sie hatten auch schon Die Räuber. Und sie hatten auch schon ganz viele verschiedene Sachen. Ich glaube, Faust hatten sie auch schon. Ich habe mich halt erstmal daran gehangelt, welche Bücher ich so lesen durfte und musste. Also zum Beispiel Die Physiker habe ich auch gelesen in der Schule. Oder Die Leiden des jungen Werther. Da musste ich auch sehr drunter leiden in der Schule. Und daran habe ich mich halt erstmal lang gehangelt und dann noch so ein bisschen weitergehört, die Folgen, zu denen ich zwar die Filme kenne, aber die Bücher nicht direkt. Mhm. Und es ist halt immer ein schöner, angenehmer Hörer, weil sie auch sehr unterhaltsam sind. Sie haben immer so Einspielszenen drin. Wenn sie es dürfen, haben sie halt so dialogisch eingelesene Szenen, die dann wirklich geroleplayed werden, die auch sehr spektakulär zum Teil sind und immer ganz unterhaltsam. Und sie halten auch nicht hinterm Berg mit ihrer Meinung.
Hinterm Zauberberg.
Wenn sie auch mal ein Buch nicht so toll finden oder ja, also zum Beispiel beim Werther, da ging es schon ganz schön her.
Ja, der Werther ist auch Quatsch, ne?
Ich wollte gerade sagen, das ist auch,
Nicht
ein schwieriges
das,
Buch.
Ist auch nicht das Beste. Hat es Goethe oder Schiller geschrieben? Ich weiß es schon nicht mehr.
Goethe.
Auch nicht das beste Buch von Goethe, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich finde auch, der Prozess ist auch nicht das beste Buch von Kafka. Ich finde ja, das hat man natürlich ganz geschickt gemacht. Wir haben nämlich als Vorbereitung auf den Prozess in der Strafkolonie gelesen, so eine Kurzgeschichte von Kafka, die ich wesentlich interessanter fand, auch inhaltlich und zum Diskutieren als der Prozess.
Ich glaube ja, ich würde immer mit der Verwandlung anfangen, schon allein wegen dem Meme-Charakter des Textes. Ich weiß, damit kann ich doch bei Schülern am besten
andocken. Ja, aber war damals die Verwandlung schon so ein Meme?
Nee, aber heute, das sind ja scheinbar Leute, die auch heute sich mit Literatur
auseinandersetzen. Ich scroll hier gerade durch die Auswahl, das ist ja auch hier moderne Sachen, ne? Ödön von Horvath, Jugend ohne Gott,
finde ich. Haben wir auch schon hier besprochen. Also
da haben wir den Film besprochen,
ja.
Da wurde aber auch schon gesagt, dass er nicht sehr viel mit dem Buch zu tun hatte, würde ich auch so sehen.
Wie fanden Sie Krabat? Das interessiert mich jetzt. Hast du das gehört?
Den habe ich noch nicht gehört.
Ja. Das habe ich ja mal ein Referat im Deutschunterricht drüber gehalten.
Wojtek ist auch ganz großer Quatsch. Es geht viel zu lange über Erbsensuppe.
Und noch als Anlass natürlich, die haben jetzt erst vor kurzem ihre 4-Jahres-Folge rausgebracht. Sie machen immer mal so eine Freistunde, nennen sie das, wo sie entweder Fragen aus der Community beantworten oder mal ein bisschen off-topic reden. Und genau, da sind sie jetzt schon 4 Jahre dabei, auch wenn ich sie jetzt erst seit einem halben Jahr oder so höre, aber auch schon ein sehr langlaufender Podcast.
Und man muss dazu sagen, wir haben jetzt in 10 und ein bisschen Jahren 90 Folgen geschafft, die haben in 4 Jahren 75 Folgen geschafft. Das sind halt Vera, ne? Die arbeiten halt hart.
Genau, sie machen auch immer Nach dem Schuljahr haben sie immer eine Folge rausgebracht, wo sie mit Schülern reden, wie sie denn so das Jahr fanden und was sie im Abitur so lesen mussten.
Ja, ist doch nice.
Oder durften.
Das ist quasi Schulfunk Royal.
Ja,
Also lieber Laberfach-Podcast, falls ihr das hört und ihr braucht vielleicht noch so einen Blurb für euren Podcast, ihr könnt euch gerne Eriks Zitat "ein richtig schöner Hör", was er vorhin gesagt hat, bei euch irgendwo abdrucken, wenn ihr möchtet. Ein richtig schöner Hör.
Kommt ins Klassenbuch.
Gut. Dann
bleibt, jetzt machen wir es zum dritten Mal, dass wir die nächste Folge schon ankündigen. Jetzt ist es Tradition. Traditionellerweise kündigen wir jetzt die nächste Folge an. Und das ist jetzt auch schon quasi fast schon Tradition, dass wir jetzt, nachdem wir eine Serie besprochen haben, wieder einen Film besprechen. Becky.
Diesmal im Kino.
Diesmal im Kino. Was schauen wir an?
Genau. Wir begeben uns mal wieder in die Welt der Superhelden. Aber es ist nicht das MCU, von dem halten wir uns weiterhin noch ein bisschen fern.
Halten wir uns bedeckt.
Auch wenn ich ja gehört habe, da gab es jetzt wieder bessere Vertreter. Wir schauen uns den neuen Superman an. Wir gucken mal, was da los ist. Die ganzen Superman-Fans um mich herum sind sehr hyped.
Kennst du mehr als ein, mir fällt gerade eine Person ein, die ich jetzt im Kopf hätte, die gehypt ist
auf den Film. Mindestens kennen wir beide, ich kenne noch ein paar andere. Genau, wir gucken nächstes Mal Superman und vielleicht habt ihr ihn dann auch schon gesehen, vielleicht guckt ihr ihn dann danach an. Wir freuen uns auf jeden Fall schon drauf und sind ganz gespannt.
Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als auf und davon.
Auf und davon.
Möge die Macht, nein, ich sag's nicht. Tschüss.
Das war die neue Folge vom Podcast Die KulturpessimistInnen. Unter kultpess.de findet ihr alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zur Unterstützung von Becky, Christopher und Erik. Ihr erreicht sie bei Twitter, Facebook oder per Mail. Der Podcast steht unter einer Creative Commons Share Alike Lizenz. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Aufnehmer. Sagt man das? Christopher ist der Aufnehmer.
Ich bin Aufnahmeleiter.
Nee, der Aufnehmer. Ich finde Aufnehmer ist ein super Wort. Ich finde alle, die Podcast-Produzent oder so in ihrer Bio stehen haben, sollten deshalb jetzt den Aufnehmer ändern.
Ach ja, wieso überhaupt noch Worte verwenden? Es hat doch alles keinen Sinn mehr hier. Aufnehmer, Abnehmer, Durchnehmer.
Erik, was trinkst du heute?
Ja, also ich hätte erst ein anderes Getränk gehabt, das habe ich jetzt aber schon ausgetrunken. Und zwar den Paulaner Spezi Zero, den ich auch übrigens für ein Zero-Getränk ziemlich, also mit wenig bis eigentlich gar keinem diesen komischen Zero-Bitter-Nachgeschmack finde.
Mhm. Ich habe ja ich trinke ja auch sehr gerne Cola Light zum Beispiel.
Ich finde das ganz furchtbar. Das sollte verboten gehören. Entweder kein Zucker oder halt Zucker, aber nicht so Süßstoff.
Ich finde, also bei den Energy-Drinks und so finde ich es auch richtig schlimm, aber bei so Cola-Getränken stört es mich gar nicht.
Also nur Cola Light, die kriegen das irgendwie hin. Aber auch nur die.
Und hast du das Spezi schon getrunken, von dem Erik gerade erzählt?
Nee, das gibt's ja auch in einer zuckerhaltigen Variante.
Auch Cola gibt's in einer zuckerhaltigen Variante.
Ja, gut.
Ich weiß nicht, ob du es wusstest.
Für manche ist ja Cola Light so eine Art Kulturgut.
Auch Monster Zero gibt es in der zuckerhaltigen Variante, aber wer trinkt denn das?
Monster Zero ist immer in der zuckerfreien Variante.
Also bei uns.
Ja, ich meine das Zero Monster, das mit dem.
Du meinst einfach Monster.
Oldschooligen schwarz-grünen Logo.
Ja, das Originalmonster trinkt auch wirklich niemand.
Ist das so? Davon stehen immer so viele Dosen im Supermarkt.
Ja, warum?
Weil die Nachfrage muss ja da sein. Bei dir hat es gerade kurz geklippt. Musst du dich ein bisschen runterziehen?
Nee, ich muss mich hier ein bisschen abregen wegen dieser Falschwahrheit, die hier verbreitet wird.
Die Falschwahrheit? Hier werden lauter neue Wörter erfunden heute.
Ja.
Deswegen der Aufnehmer hat bei das Wort Falschwahrheit erfunden. Jetzt ja? Dresdner Felsenkeller.
Test.
Dresdner Felsenkeller Pilsner.
Ja.
Okay, ist das auch Zero?
Nee, das ist normal.
Gibt es Zero-Bier?
Bestimmt.
Das ist mit ohne Zucker.
Ohne Zucker. Okay.
Also nach Reinheitsgebot gebraut, nur mit natürlichen Kohlenhydraten.
Mhm.
So, sind wir jetzt echt laut und leise genug? Test. Ah. Ah,
das klingt doch gut.
Das war zu laut. Ah,
ja, aber da okay. Hast du auch sehr laut gerufen.
Ah, aber ich muss mich ja darauf vorbereiten, auf diese Falschaussagen, die gleich wieder kommen werden.
Achso, ich dachte, wenn du nachher Wookie-Geräusche machst.
Nee, hier kam keine Wookies vor.
Ja, und die imperiale Sirene, das Notgeräusch.
Au! Ah. Also deine Sirene hat irgendwie, glaube ich, einen schlechten Tag.
Nee, ich finde, am schönsten ist eure Sirene im Doppelpack. Das ist wirklich. Bin ich gespannt, wie du es schneidest. Ob du es auf
nein,
gleich legst.
Outtakes
oder?
Werden nicht geschnitten. Outtakes und Outtakes.
Schneiden, ja. Schmeiden.
Bei uns hört man schon das Getränk.
Ja, es klappert in der Hose.
Das ist nicht die Hose. Also, wenn deine Hose dieses Geräusch machen würde, I don't know. Ich würde mir Gedanken machen.
Ein ASMR. Ja.
Es gibt ein Aperolchen. Wir hatten aber keinen Sekt mehr.
Sondern Tonic Water.
Das hatte ich auch erst kurz überlegt, wo ich im Laden stand, ob ich mir Zutaten dafür hole, aber dafür hätte ich mir ja erstmal ein Prosecco holen müssen. Und so eine Riesenflasche Prosecco, das für ein Aperol, keine Ahnung.
Musst du so ein Piccolöchen nehmen?
Ja.
Oder wie wir mit Tonic machen. Aber dann hast du natürlich eine
oder
Flasche
halt
Tonic.
Oder halt einfach 3-4 hintereinander trinken.
3-4 Aperolchen?
Ja.
Und außerdem traue ich mich immer nicht, diese Explodierkorken aufzumachen.
Ah ja, ich bin auch so. Ich glaube, ich habe 2 Sektflaschen oder so in meinem Leben geöffnet bisher.
Ja, merkt man.
Ja, merkt man.
Das ist doch gar nicht schwer, du musst halt vorne festhalten.
Das ist die Angst, das ist die pure Angst. Das hat nichts mit, ob es schwer oder leicht ist.
Also was denkst du, was da passiert?
Alles explodiert.
Alles, das ganze Haus.
Korken kommt raus, alles wird nass, ich bin schuld.
Man erschreckt, die Flasche fällt auf den Boden.
Man schneidet sich an dem Fuß. Ja, der Fuß muss amputiert werden. Das ist doch vollkommen normales Szenario.
Friedrich Merz wird Kanzler. Ach nee, das ist schon passiert. Rentner müssen wieder arbeiten gehen.
Das ist so jetzt, das ordnet es jetzt genau in der Zeit ein.
Ja, jetzt haben wir uns gedatet.
Ja, aber an unseren Getränken merkt man schon, dass wir an einem Abend aufnehmen und nicht an einem Wochenendmittag, wie sonst so oft.
Ja.
Mhm. Ja, morgen ist ja auch Feiertag.
Ja, Herrentag. Oder wie es auf dem Plakat an unserer Uni in Potsdam hieß, morgen ist Männer-Loll-Tag.
Das fanden bestimmt manche an der Uni gar nicht lustig, ne?
Ja, glaube ich
morgen
auch.
Morgen ist besoffen mit dem Bollerwagen losziehen.
Mit dem Bollerwagen nicht losgezogen.
Mit dem Bollerwagen.
Vom Mund hat sie sich's abgespart.
Also wir fahren ja auf ein Utopien-Camp morgen. Ja.
In den Metropole der Welt, Flecken-Zechlin.
Am See.
Okay.
Am See, ja. Ein Fleck am See.
Quasi Leute aus unserem Kreisverband bei der Linken, die gesagt haben, früher, als sie noch bei der Jugendorganisation waren, ist man regelmäßig,
ich bin immer noch bei der Jugendorganisation.
Ist man regelmäßig auf irgendwelche Camps und so gefahren. Warum sollte man das als Erwachsener nicht mehr machen dürfen? Also im Prinzip wird es, glaube ich, ein Potstock für linke Theorie.
Das könnte tatsächlich passieren.
Ja, ich glaube schon. Aber es gibt einen Karaoke-Abend und einen Kneipenquiz-Abend.
Ja.
Laut Programm. Viel mehr wissen wir auch noch nicht.
Ja.
Können wir dann beim nächsten Mal berichten. Wusstest du übrigens, Erik, dass ich zum EM-Finale nach Basel fahre? Habe ich das schon erzählt?
Nee.
Geil, oder? Zur Frauen-EM, Fußball-EM, Finale in Basel.
Im Sankt-Jakob-Park.
Genau, quasi da, wo dieses Stadion war, wo beim ESC die Leute drin waren.
Mhm.
Ich hab Bock.
Das ist ja spannend hier. Genau. Wer spielt da?
Das gucken wir mal, wenn es ins Finale kommt.
Ach so, stimmt.
Also so viel Zeitreise kann ich dann doch nicht, dass ich jetzt schon mal dahin reisen könnte.
Was haben die eigentlich mit diesem St. Jakob? Es gibt hier die St. Jakobs Arena, es gibt den St. Jakob Park und es gibt die St. Jakob Halle.
Olivier, falls du zuhörst, kannst du uns ja dazu mal einen Kommentar schicken.
Was Vielleicht hat weiß der heilige Jakob auch für uns je getan? Das ist ja hier richtig Fußballzentrum. Das ist wahrscheinlich die einzige flache Fläche in der Schweiz, wo man Fußball spielen kann.
Ja.
Oh, das wird sein.
Ich teaser schon mal an, dass ich vielleicht mich jetzt mal in ein größeres Ding reinbegebe, wenn ich mit meinem Lost Rewatch durch bin.
Noch größer.
Noch größer als Lost. Lost 2.
Okay. Ja, und vielleicht habe ich dann das nächste Mal als Pick Succession. Muss ich mal sehen, ob ich es da schon rein schaffe.
Oh, da bin ich aufgeregt jetzt. Aber ich glaube, es ist was für Erik.
Ja, also sehr positiv wird das nicht, ne?
Nee, aber. Aber man kann sich schon. Ist trotzdem sehr lustig oft.
Ja, das schon.
Das wird halt auch schon sehr oft erwähnt. Also gerade wenn man es wird Weekly hört und so, war es ja schon auch wieder sehr oft Thema.
Ja, und jetzt, wo hier
Kieran Culkin
Caesar Flickerman ist.
Kieran Culkin wird die Rolle von Stanley Tucci in Hunger Games Prequel. Hast du Hunger Games geguckt, Erik?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe nur die Bücher gelesen, Gehörbuch lesen.
Ja, auch die Prequels oder nur
alle
die
drei, also die
Hauptbände.
Die Hauptbände, ja.
Ja, okay.
Hast du die Prequels gelesen, Christopher?
Nein. Ich habe auch nur die drei Bücher gelesen.
Die Leute schwärmen sehr von den Prequels, also die Bücher mochten.
Ja, das ist jetzt quasi das Harry Potter Methadon für viele.
Ja, glaube ich auch. Und so, diese
Force Wing. Vom ersten Film habe ich mal Teile, glaube ich, gesehen,
ich als der auf Sat 1 lief. Lustigerweise, ich kannte Hunger Games gar nicht. Und dann wollte mein Bruder unbedingt, dass wir dort ins Kino gehen. So, dann kam der raus 2012, so in den Dreh.
Der erste, ja.
Ich habe da nämlich gerade.
Ich würde sagen, früher noch.
Ja, so, ich glaube, das war aber mein letztes Schuljahr, weil ich da ein Praktikum gemacht habe in Basel, lustigerweise.
Basel.
Und ich da quasi, während ich im Antiken Museum Basel mein Praktikum vollzogen habe, die ganzen Hörbücher durchgehört habe. Und weil ich nämlich davor mit meinem Bruder im Kino war, in meinem ersten Film geschaut, und habe ich gesagt, okay, ja, dann kann ich ja die Bücher hören. Und dann habe ich die anderen Filme nicht wieder geschaut, weil ich ja dann wusste, was passiert. Und ich das dann auch doof fand, dass das dann aufgeteilt wurde und so. Und dann bin ich da nie wieder reingekommen in das Franchise.
Naja, hier den Schlangenfilm müssen wir nochmal irgendwann gucken. Mit Rachel Zegler.
Ja, von der habe ich ja viel Gutes gehört.
Ja. An ihr lag es selten.
Das genau, ist auch so, war stets bemüht. An ihr lag es selten.
Naja, bei Snow White lag es, glaube ich, an viel anderem.
Bei mir war der Ausschlag, die Bücher zu lesen, die Spoiler-Alert-Folge, die damals kam.
Oh ja, Deep Cut. Deswegen, das ist ja spannend, das ist ja auch, die Spoiler-Alert hat mich ja auch auf hier Old Man's War gebracht von John Scalzi, wo er jetzt dieses Jahr wieder ein neuer Band erscheint, nach vielen Jahrzehnten, wo er was anderes gemacht hat.
Wirklich?
Ja, ja.
Also, ich kenne die Serie nicht, aber ich finde es abgefahren, wenn man so lange nicht an so einer Sache geschrieben hat, dann dahin zurückzukehren.
Ja, da braucht man wahrscheinlich ein bisschen Abstand. Aber John Scalzi hat ja irgendwie jetzt irgendwie einen Vertrag mit seinem Verleger gemacht, wo er $1 Million Advance bekommen hat.
Advance?
Ja, für so jetzt irgendwie 5 oder 10 Bücher. Also der hat halt, kann halt schreiben, was er will. Das verkauft sich halt immer wie geschnitten Brot. Das war lustig, weil da habe ich erst davon. Das war, glaube ich, der Einstieg in die Welt der Science-Fiction-Romane für mich. War einer so der ersten größeren Science-Fiction-Romane, die ich komplett durchgehört habe. Also, empfehle ich sehr. Es ist sehr, sehr lustig. So ein bisschen hat so einen etwas trockenen Erzähler wie so The Martian oder so, der halt die Geschichte erlebt. Und dann wird es aber nicht so, bleibt das nicht so konzentriert wie The Martian oder jetzt hier Project Hail Mary, sondern wird halt so eine richtige Space Opera.
So, sind so. Wir schon bereit,
ja, ins müssen Thema reinzufliegen. Künstlich in die Länge ziehen.
Nicht länglich in die Kürze ziehen.
Was? That's what she said. Müssen das ja nicht künstlich in die Länge ziehen.